Ja, scheiß doch mal die Wand an. Es ist jetzt gerade 8 Uhr und 50. 20 Minuten habe ich versucht, dieses dämliche Mikrofon zum Laufen zu bringen, bis ich es endlich hingekriegt habe. Wenn ihr von 8.50 Uhr 20 Minuten abzieht, dann ist es 8.30 Uhr. Wunsch eines einzelnen Herrn aus dem Glockenbachviertel. Lass uns mal richtig schön früh aufnehmen, dann habe ich noch was vom Tag. Ich muss so viel erledigen. Ja, ich muss schlafen, ich bin alt. Und die Nacht war lang. Um 3 war ich endlich im Bett. Aber Pillen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich habe meinen ersten Kaffee geholt im Fahrstuhl. Bin ganz brav mit meinem Schnutenpinsel da, mit meinem FMP2-Lappen vorm Gesicht. Und jetzt habe ich meinen Kaffee, ich habe meinen Mic und jetzt können wir anfangen.
Was ist dein Lieblings-Pokémon?
Was?
Naja, ich habe gelernt, dass man Menschen, die sauer sind, mit einer Frage konfrontieren sollte, die sie komplett aus der Bahn wirft, sodass sie drüber nachdenken und ihre ganze negative Energie verlieren. Also, was ist dein Lieblings-Pokémon?
Bist du
kennst wohl ein Pokémon, oder?
Ja, diesen Pikachu kenne ich.
Magst du Pikachu? Gibt's wen, den du mehr magst als Pikachu?
Pikachu ist mir sowas von Pikachu. Das ist mir sowas von Lachs.
Scheiße,
ich bin auch damals mit diesem Pokémon Go einmal rumgefahren. Ich nach 3 Stunden sowas von nervig.
Ja, Pokémon Go ist auch nicht. Ja, aber diese Oldschool OG Editionen, die damals rauskamen in den 90ern, die waren doch schon geil, oder nicht? Komm.
Habe ich nicht einen Cent für ausgegeben, habe ich mich nicht einmal mit beschäftigt, hat mich irgendwie nicht, also überhaupt
ich
nicht
weiß, trainiert. Ich brauche eine andere Frage. Was ist dein Lieblings-Lego-Bauset, was dich am meisten erfüllt hat, als du es fertig hattest?
Digga, willst du mir heute Morgen eigentlich echt auf den Sack gehen?
Ey, ich versuche gerade deine Laune zu steigern. Wir können auch gerne über Tua und Herbert reden, wenn du willst.
Überhaupt nicht.
Magst du Tua mehr oder Herbert? Magst du Herbert oder?
Jetzt lege ich auf. Jetzt lege ich auf. Jetzt bin ich raus.
Ey, ich hab's versucht. Ich wollte dir helfen.
Ja, aber es ist schon früh.
Es ist schon früh. Ja,
ich habe nur vertont und hier und da und dann war ich fertig mit vertonen und fiel auf, dass keine Atmung
raus ist.
Und dann machen wir bitte nochmal.
Du kannst ja ruhig die Wahrheit sagen. Die Wahrheit ist ja, dass ich eigentlich vorhatte, in die Therme zu fahren. Also ich,
ja.
Eigentlich die Wahrheit ist meine Freundin, ja, Froni wollte das. Das haben wir jetzt aber gecancelt, weil ich ja krank bin oder immer noch krank bin und krank in der Therme ist nicht so clever. Aber trotzdem haben wir die Uhrzeit beibehalten. Jetzt sind wir eigentlich beide so früh wach wegen Froni. Eigentlich müssen wir eine Beschwerde einreichen, oder?
Ja, und ich könnte das erste Mal ausschlafen in diesem Hotel. Sonst müsste ich immer ungefähr so gegen 9.38 Uhr die S-Bahn nehmen zum Flughafen. Jetzt gab es eine kleine Planänderung bei dem großen Kranich, also bei der Airline, die mich nach Hause bringt. Und ich hätte rein theoretisch lange Zeit gehabt. Ich hätte mich nochmal umdrehen können. Und als der Wecker geklingelt hat, da habe ich nicht an Pokémon, an Lego, da habe ich nur an körperliche Gewalt gedacht. Ich habe gedacht, Mike, ich hau dir so auf die Fresse. Stell dir jetzt einfach mal Folgendes vor. Du bist gefühlt 5 Stunden 20 einfach nur mal kurz in der Schlafwelt gewesen. Dann musst du dir so einen Teebeutel vors Gesicht hängen und im Fahrstuhl und einen Kaffee holen. Und schon morgen stehen da irgendwelche Leute und denkst so, oh, Alter, Digga, es gibt nur eine Kaffeemaschine, beweg dich da jetzt, nimm deine Idee. Knochen aus dem Weg.
Ich habe eine Idee, vielleicht ein anderes Thema noch, bevor wir einsteigen, was dich vielleicht rausbringen könnte. Und zwar, magst du NBA?
Ja.
So, LeBron James kennst du. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, im ganzen NFL-Wahnsinn, was LeBron James letzte Nacht getan hat. LeBron James hat einen Ellbogenschlag gegen einen anderen Spieler gemacht, der dann einen Cut hatte und eine Platzwunde und der dann sowas von fuchsteufelswild wurde, dass er versucht hat, LeBron James über einen halben Court zu jagen und es ihm gleich zu tun. Meine Frage an dich, als jemand, der gerade körperliche Gewalt ausüben möchte, wenn du einen Ellbogenschlag bekommst, egal in welcher Sportart, im Fußball, Fußball, Football, Basketball, egal, wäre deine Reaktion diese, dass du dich zu Boden fallen lässt, das Foul des Gegners akzeptiert, also ne, annimmst, der Schiri bestraft ihn und gut ist? Oder wärst du jemand, der auch versuchen würde, 1:1 das zurückzuzahlen?
Sagen wir es mal so, hätte? Es kommt drauf an. Wäre es Mike Stiefelhagen und es wäre 8.30 Uhr nach 5 Stunden Schlaf, volle Eskalation. Ja. Wäre es jemand anders, würde ich sagen, Diggi, bist du nicht ganz dicht, kann passieren, Strafe, Abfahrt.
Aber du so, echt?
Ja, aber Sport ist Sport, aber kann sowas passieren. Aber LeBron James, der hat sowieso momentan eine ganz dünne Zündschnur. Der macht ja jetzt gerade einen auf Vorzeige Maoisten und einen auf Vorzeige,
okay, ich
will wissen, die Welt verändern.
Ich bin jemand, ich bin ehrlich, ich war früher zumindest in meiner Jugend im Fußball immer so, wenn mir jemand echt einen Foul mitgegeben hat, dann war ich der Typ Spieler, der das irgendwo revanchiert hat. Sollte man nicht tun, ich weiß, sollte man auch nicht sagen, aber ich stehe dazu. Ich war der Typ Spieler, wie du mir, so ich dir. Aber
Ja.
Cleverer wäre es
aber ist halt so. Also LeBron James meint ja jetzt, er müsste ja alles kommentieren. Also egal, wir haben damals ja diesen Polizisten gehabt, der dazwischen gegangen ist, während eine Farbige damals mit dem Messer auf ihre Stiefschwester oder Fosterschwester losgegangen ist. Da hat er ja irgendwie schon irgendwie sich rumgeäußert und sagte, der Polizist ist der Nächste und so. Der macht zu viel neben dem Basketball und wenn dann irgendwie tatsächlich die Leute das kritisieren, dann hat er immer eine kurze Zündschnur und dann siehst du immer, dass die Spiele danach ganz, ganz hässlich werden. Also auch so, weißt du, mit Schubsen und Beißen und Treten und Spucken.
Gut, ja, normalerweise
treten macht er jetzt nicht, aber der ist halt angezählt. Aber ist halt ein guter Basketballer, aber musst du nicht machen. Also wenigstens eine Sache ist völlig klar. Also ich habe das gesehen, wie sein Gegenüber von den Detroit Pistons versucht hat, einmal komplett durch seinen Trainerstab inklusive Betreuern. Also der hätte auch in der NBA, in der NFL eine Chance gehabt. Das siehst muss man ganz deutlich so sagen.
Ja, normalerweise finde ich es ja ganz gut, was LeBron alles macht, da hat er sich gehen lassen. Aber siehst du, guck mal, wir haben ein Thema gefunden und sofort bist du abgelenkt. Also eigentlich funktioniert es. Nur Pokémon und Lego war der falsche Ansatz. Versuchen wir es doch mal mit NFL-Casten.
Wenn du jetzt sagst Tippspiel, bin ich genauso sauer, nein, weil Tippen macht keinen Spaß mehr. Ich mache ja auch nicht mehr. Ich tippe nicht mehr.
Ich weiß, also ich nehme es ein bisschen vorweg, der Ausgang dieses Tippspiels ist nicht zugunsten von Carsten gegangen, aber ich finde auch dieses Jahr der Tippspiel-Award, den würde ich mal sekundärer betrachten als sonst, weil es ist wirklich, es ist ja wirklich abstrus. Also du kannst. Es ist
völlig abstrus.
Du kannst nicht tippen. Jede Statistik, die du dir herziehst, jede Analyse, alles, was du recherchierst, ey, die Saints haben eine gute Run-Defense, die Hurts sollte nicht laufen, sollte werfen, weil die haben eine gute Run-Defense, Hurts. Ja. Ist es total egal.
Buffalo Bills, die können richtig schnell punkten, die können richtig
viel
punkten.
Die Texans sind so schlecht und die Titans sind so gut.
Ja, reden wir schon. Lecken 2:20.
Es ist so lächerlich.
Wir haben Sprachnachrichten, noch und nöcher. Die habe ich heute Nacht um 3 Uhr irgendwas vorsortiert, während Mike schön schlummi Schlumsen gemacht hat, schön Löffelchen mit Vroni gemacht hat. Und jetzt bin ich hier wach und muss
hast du eine Kamera? Das stimmt.
Natürlich habe ich eine Kamera.
Okay. Ich habe auch, egal. Erzähl weiter.
Du hast alles was?
Nein.
Nee, warte, wenn wir bei Löffelchen sind und du hast alles...
Ich wollte was sagen und hab dann gemerkt, mit dem Löffelchen, mit der Löffelchen-Kombo klingt das sehr seltsam. Ich wollte eigentlich sagen, ich bin immer noch krank und hab diese Nacht sehr viel ausgeschwitzt, aber das klang mit der Löffelchen-Kombo nicht gut und dann hab den Satz wieder abgebrochen.
Ja. Ich habe mit Volker Schenk moderiert und habe danach alleine geschlafen. So.
Auch ausgeschwitzt?
Nö. Ich bin ja nicht krank. Ich habe nur also meine Nebenhöhle, wie ihr hört, ist ein bisschen voll, weil der Carsten hat immer noch seine Mittelohrentzündung und hört immer noch Mono. Also ich höre Mike sozusagen nur halb, das ist auch um diese Uhrzeit eigentlich völlig okay. So, wie bitte?
Nix, ich hab gelacht.
So, fangen wir erstmal mit der grundsätzlichen Frage an, also Schiedsrichterentscheidung. Brauchen wir jetzt nicht über Taunting und alles Mögliche zu reden. Wir haben eine Sprachnachricht sozusagen für die Abteilung We Love to Infotain You.
Hallo, hier ist der Eberhard aus der Nähe von Bregenz am Bodensee. Ich hätte eine Frage zu Illegal Formation Strafen in der NFL, in der Offense. Da ist mir nicht ganz klar, wann gibt es solche...
Jetzt geht mein Telefon wieder aus. Mann!
Aber man hat es ja verstanden, ne?
Warte, geht weiter. Strafen, irgendein Spieler covert einen anderen nicht an der Line of Scrimmage. Da wäre ich froh, wenn er das mal erklären würde. Ja, vielen Dank und cooler Podcast, weiter so. Ich höre euch sehr gerne zu. Ciao.
Voll die liebe Nachricht.
Bregenz am Bodensee, was für eine schöne Gegend. Ich habe ja mal einen Arzt gespielt bei RTL und das haben wir in der Bodenseeklinik bei Professor Doktor, keine Ahnung, wie viel Doktortitel er hat, Mang, gedreht und da war ich in Lindau am Bodensee und Bregenz und so, das ist echt schön. Vor allem da ist gefühlt immer warm, viel, viel wärmer als... Also überall sonst, das ist super da, schön.
Bodensee oder Bregenz ist, glaube ich, so das Narnia von Deutschland, oder? Da machst du so gefühlt so eine Schranktür auf, ein bisschen Wunderland. So alles schön, alles toll, alles grün, alles blau.
Ja, das ist so auch bei René Rast im Vorgarten, das ist echt schön. Also kann man einfach mal sagen, Bregenz am Bodensee, Neid. Also René Rast,
der Wächter von Narnia.
Ich gucke jetzt mal hier in Nicht-Narnia aus dem Fenster.
Ah nee, Unterföhring
ist kalt und neblig.
Ist Anti-Narnia, das ist eher so Game of Thrones-Nachtwache.
Das ist hier richtig, das ist ohne Scheiß hier, das ist hier, bist du hier, wie hieß
das? Da kommen die weißen Wanderer, mein Freund.
Ja, das wollte ich gerade sagen, die weißen Wanderer. Hier kommt meistens nur so ein komischer halbweißer Bus vorbei, aber der kommt auch nur einmal die Stunde. So, also, Illegal Formation, relativ simpel. Also, wir haben den Center in der Mitte, dann haben wir Guard, dann haben wir Tackle, das sind 5, ne? Und dann haben wir noch 2 Spieler, also meistens 2 Receiver oder ein Tight End oder was auch immer, die müssen sich auf der Line of Scrimmage befinden. 11 Spieler hast du. Die anderen kannst du verteilen, wie du willst. Wenn jetzt diese 7 nicht auf der Line of Scrimmage stehen, erkennst du meistens, wenn du das nächste Mal in Bregenz, also in Narnia, vorm Fernseher sitzt und dir Football anguckst, dann guck mal immer auf die äußeren Positionen. Meistens spricht der Receiver kurzzeitig oder mit Gesten, Körpersprache mit dem jeweiligen Schiedsrichter, der da oben steht und fragt, bin ich on, bin ich on, bin ich on? Und der Schiedsrichter, muss man darauf achten, gibt ihm dann meistens auch so ein Zeichen, Meter vor, stopp. So, 7 Leute müssen mindestens draufstehen. Wenn jetzt einer zu weit hinten steht, passiert zum Beispiel, wenn du jetzt oben eine Bunch-Formation hast, also du stellst da zum Beispiel 3 Receiver hin, und die versuchen für ein Screen vorzublocken, 2 vorneweg, einer hinterher. Da muss natürlich auch trotzdem müssen 7 Leute auf der Line of Scrimmage stehen, also die ersten 2. Wenn die jetzt aber leicht versetzt stehen, zum Beispiel der innere etwas weiter nach hinten, dann hast du meistens so eine Illegal Formation. Dann steht zum Beispiel auch manchmal ein O-Liner etwas zu weit hinten oder ein Tight End etwas zu weit hinten. Da kommen dann genau diese Strafen zustande. Also ganz einfache Erklärung: 7 Leute müssen auf der Line stehen, den Rest kannst du verteilen, wie du willst.
Sehr schön erklärt.
Ja, und das vorm ersten Kaffee.
Ja, du bist einfach, also man kann dich auch nachts um 3 anrufen und sagen, erklär mir jetzt bitte warum.
Ja.
Ja, sehr gut.
So, können wir jetzt anfangen?
Wir können reingehen in die Spiele. Patriots Falcons haben wir schon analysiert. 25-0 haben die Pats gewonnen und ich glaube, die haben wirklich, also jeder Patriots-Fan oder auch Spieler hat ganz genüsslich die Sonntagsspiele beobachtet, auf der Couch und gechillt, Popcorn gegessen, weil die Ergebnisse sind sehr zugunsten von den Spielern aus Foxborough gelaufen. Wir können reingehen mit dem ersten Spiel. Bei mir
Ja.
wäre es Colts Bills.
Ja, das ist auch das erste Spiel und das erste Spiel, was wahrscheinlich die Patriots sich genauestens angeguckt haben. Also, wir beiden, also der Mike und ich, haben gesagt, ah ja, das wird super. Die Bills, bam, 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 und das wird nicht reichen und nur Taylor und nur laufen. Funktioniert nicht. Das wird ein ganz klares Ding für die Bills. So, haben wir gedacht. Habt ihr wahrscheinlich alle gedacht, außer ihr seid Fans des Teams, von dem ich kein einziges Merch besitze, weil ich einfach dieses Hufeisen langweilig finde. Aber das ist eine andere Frage. 41 zu 15. Ich lasse es mir nochmal auf der Zunge zergehen um diese Uhrzeit. 41 zu 15. Weitere Fragen? Ich nicht.
Ja, also ich rede ja sehr viel in diesem Podcast und ich habe den Anspruch, immer viel zu analysieren und zu versuchen, viele Informationen mitzugeben vor und nach einem Spiel. Aber ich bin auch jemand, wenn ich mal Quatsch analysiere oder was falsch sage, dann gebe ich das gerne zu. Und das ist eines der Spiele, es ist dieses Jahr auch extrem schwer, wo ich sage, also alles, was ich vorher gesagt habe von der Lauf allein reicht nicht, war totaler Quatsch. Also Taylor läuft fünf oder hat 5 Touchdowns in einem Spiel. Die Bills haben es nicht geschafft, das Offensichtliche zu kontrollieren. Und ich hätte die Bills Defense so eingeschätzt, dass sie es schaffen, bin ich ganz ehrlich. Ich bin komplett überrascht, dass sie 41 zu 15 verlieren. Du liegst 14-0 im ersten Viertel schon hinten und da hast du schon gemerkt, das ist so einer dieser Tage, wo es einfach nicht läuft. Also wo einfach nichts zusammenpasst. Und das hat sich durchs ganze Spiel zusammengezogen. Und ich habe mir bei dem Spiel auch, eben weil ich wissen wollte, was war da los, wie können die denn 41-15 jetzt schon wieder verlieren, die Pressekonferenz nach dem Spiel gegeben. Und wenn Spieler wie Hyde nach dem Spiel komplett konsterniert da stehen auf dem Podium, Micah Hyde, und sagen, sie wissen selber nicht, was passiert ist. Sie hatten einen eindeutigen Gameplan, wie sie den Lauf stoppen wollen, und niemand, während beim ersten Down, beim zweiten, beim dritten oder in der Red Zone, egal wann, sie haben nicht das eingehalten, gespielt, was die Coaches wollten, und er nimmt ja die ganze Mannschaft in die Pflicht. Sie haben es vor allem defensemäßig nicht geschafft, das umzusetzen, was sie eigentlich vorhatten, und das war einer dieser Tage. Und ich glaube, genauso würde ich es abheften. Es war ein Riesenspieler Coles. Man muss sie jetzt langsam wirklich ernst nehmen. Sie stehen 6-5. Sie haben einen überragenden Taylor, der alles im Grund und Boden läuft, der jetzt auch Henry in sämtlichen Stats getoppt hat, weil der eben verletzt ist. Und haben einen Carson Wentz, der auch keine Fehler macht, muss man sagen. Und die Colts sind ein ernstzunehmender Gegner die nächsten Wochen.
Ja, aber es ist schon paradox. Wenn du 41-15 das
Ja,
Ergebnis hörst, dann
krank.
denkst du, alles klar, Quarterback 300 Yards, 400 Yards, 300 Yards, 300 Yards, also irgendwas in der Art. Nee. 11 von 20 für gerade mal 108 Yards und ein Touchdown. Es ist das Laufspiel gewesen und man muss wirklich die Defense, das, was du gerade gesagt hast, bringt es wirklich komplett auf den Punkt. Das war Hühnerhaufen auf 3, nichts anderes.
Aber warum auch mehr, ne? Also die Plays, die Wentz hatte, waren ja sogar gut. Also die eine Situation, wo er sich da krass rausgewunden hatte, war ja Wahnsinn. Warum ihn öfter werfen lassen, wenn jeder Taylor-Lauf klappt? Also ich finde, die Colts haben das dann auch einfach clever zu Ende gespielt, weil sie gesehen und gemerkt haben, die Bills in der Defense, die kriegen es nicht hin. Und das habe ich halt extrem gewundert, weil das eigentlich eine starke Defense ist. Aber man kennt es. Es gibt halt so Tage, da merkst du direkt im ersten Viertel, es läuft nicht, du liegst direkt mit 2 Scores hinten. Und du kommst nicht mehr hinterher. Und das war eine ganz, ganz, ganz bittere Niederlage für die Bills zu Hause. Also die tut wirklich, wirklich weh gegen die Colts, weil sie jetzt den ersten Platz der AFC East an die Patriots abgetreten haben. Und das hätte, glaube ich, keiner vor der Saison gesagt, dass wir in
Nee,
Woche
nee,
oder
nee,
vor
nee,
Woche
nee, nee.
12 sagen, die petzen dann eins. Also da war sogar ich zu skeptisch für. Und ich glaube auch, dass Buffalo das noch zurückholen wird, aber jetzt sind sie erstmal hinten dran.
So. Kommen wir zum, also, puh, das, ja, geschichtentechnisch, Hollywood-Geschichte, also, das sind so, das ist so Drehbücher. So, schreib mal einer auf, ja, du pickst den Quarterback in der ersten Runde mit dem ersten Pick und dann wird der MVP und du kommst ins Super Bowl. Ja, gut, dann schmeißt er sich nicht auf den Fumble und du verlierst gegen die Denver Broncos, okay, aber das ist so, und dann denkst du dir, okay, das ist schon eine geile Geschichte. Also der vom Community College, der, weil er Laptop entwendet hat, irgendwie raus musste und dann zu Auburn geht und dann alles abreißt und dann der erste Pick überhaupt ist und als Superman permanent irgendwie Bälle verschenkt und irgendwie gute Laune verbreitet und plötzlich durchdreht und nur noch mit Hüten durch die Gegend läuft und dann zu seinem alten Team zurückkommt und gegen seinen ehemaligen Coach spielt. So, das ist schon mal so The Blind Side 2.0. Hatten wir. Washington Football Team gegen Carolina. Also Ron Rivera reist mit seinem Team und Taylor Heinicke, also Mikes persönlichem neuen Lieblingsquarterback, gegen Carolina. Die müssen also in die ehemalige Wirkungsstätte von Ron Rivera und alle so, ja, und Cam Newton und die rocken das. Habe ich auch ehrlich gesagt gedacht. Ich habe gedacht, alles klar, das wird kein schöner Tag für das Washington Football Team. Nur Taylor Heinicke, der hat gesagt, nee, 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 Freunde, das machen wir hier mal nicht. Das machen wir hier mal nicht. Und dann
I'm
gewinnen die
back.
27-21. Da war gar nichts mit I'm back.
Nee, I'm back. Und Taylor Heinicke so, I don't even care. Also, man kann ja Newton nichts vorwerfen, muss man ja wirklich
Nein.
sagen. Er hat gestartet, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Sie hatten einen unfassbaren ersten Drive. Also, das erste oder auch Anfang vom zweiten Viertel gehörte komplett Carolina. Er hat super gespielt. Die Harmonie stimmt. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde, es wirkt so, als wenn er seit 3 Jahren schon in dem Team spielt. Also, echt krass.
Ja,
Ich habe selten einen
ja.
Quarterback gesehen, der 1,5 Wochen da ist und so integriert ist. Chapeau, muss man sagen. Also, krass gemacht. Aber es hat nicht gereicht. Und ich glaube, der Grund dafür ist wirklich der, den wir vorher auch schon analysiert haben. Ron Rivera ist einfach ein abgezockter Fuchs. Ja, also klar hat er mit Heinicke einen Spieler gehabt, der einen Sahnetag erwischt hat, aber er hat dann auch hinten raus es geschafft, als die Panthers noch die Chance hatten, zurückzukommen, zweimal Newton vom Platz zu schicken mit einer guten Defense-Leistung, weil er eben die Plays gelesen hat und den Druck aufbauen konnte mit seiner Mannschaft. Das war dann so auch irgendwo neben den, also beide Quarterbacks waren ja sehr, sehr gut, ein Coach-Win für mich. Und das hat Washington einen wichtigen Sieg bereitet, weil eigentlich waren die Panthers gut, eigentlich hat Newton in der Offense funktioniert, die Defense hatte natürlich ein, zwei Fehler auch drin. Und Heinicke ist Heinicke. Also ich will nicht jede Woche diesen Jungen lieben. Ihr wisst alle, ich übertreibe gerne ein bisschen bei ihm. Also wenn ich sage, er ist der
Er muss
Ghost, bitte.
der ohne Scheiß, der wird umgenatzt.
Ja,
Also
Alter,
da
das
braucht ein
bitte
anderer
gesehen.
Rettungshubschrauber, steht wieder auf und sagt, pö, gib
Ich
mal hier
liebe
die
ihn,
Pille.
ja. Also viele Leute schreiben wirklich, Mike, du meinst aber jetzt nicht wirklich, dass Heinicke der Goat ist. Natürlich mal ein bisschen Spaß, natürlich ein bisschen Entertainment dabei, aber wo ich nicht übertreibe, ist, ich liebe seinen Spielstil. Ich finde, es ist unfassbar geil, den zuzusehen als neutraler Fan, weil der Typ einfach in jedem Play alles gibt und in jedem Play so tut, als wäre es Erster und 10. Die stehen Vierter und 3 und er steht da 7 Sekunden in der Pocket und überlegt, welchen werfe ich an. Zwei Panthers-Spieler kommen schon, natzen den um und irgendwie wirft er den Ball zu Humphries für ein neues First Down. Der wird, du hast gerade gesagt, umgehauen, das Knie springt dreimal von links nach rechts, aber er steht wieder auf und sagt, weiter geht's. Der Typ spielt, als wäre jeder Ball sein letzter und deswegen schaue ich ihn so gerne zu und gönne ihm alles. Und freue mich sehr, dass er jetzt hier wieder ein gutes Spiel gehabt hat, weil er wieder viel Kritik hat einstecken müssen. Ich mag Taylor Haneke.
Und wir dürfen nicht vergessen, der Top-Pass-Rusher von Washington hat sich verletzt. Trotzdem extrem gut, was die da vorne aufbauen konnten. Also rechts gestuntet, links gestuntet, also wirklich gute und aggressive Plays gecallt. Und da muss man ehrlich sagen, wenn wir dann auf die Statistik gucken, wenn du Christian McCaffrey und Kollege Schnürschuh, also Cam Newton, im Lauf unter 100 Yards hältst.
Ja. Und dir fehlen
Gut
viele
gemacht.
Spiele. Ja, die Defense, das ist ja auch so was. Wir haben ja am Anfang der Saison die Defense von Washington kritisiert, weil sie letztes Jahr so stark waren, eigentlich die meisten Spieler gehalten haben und dieses Jahr am Anfang so schwach waren. Jetzt kommen sie wieder so ein bisschen. Also es ist paradox, wie einige Teams so plötzlich Richtung Mitte der Saison ihr Mojo wiederfinden, sage ich mal. Washington ist eines davon in der Defense. Und schon kommt der Win. Und das macht dieses Jahr so spannend und so kurios, weil du kein Spiel predikten kannst, weil jeder irgendwann so eine Schwächephase hat. Washington ist jetzt wieder mit dem Sieg da, stehen 4-6 in NFC East, also da wird es auch wieder ein bisschen enger, weil die Mannschaften, die nicht Dallas heißen, auch mal gewinnen. Und Carolina hat auch noch alle Möglichkeiten. Also ich finde, das bleibt spannend mit Cam Newton. Ich bin vor allem dann gespannt, wenn Darnold wieder zurückkommt. Was machst du dann? Mein Gefühl geht dahin, dass Matt Rhule sagen wird, du Sam, kurier dich mal richtig aus. Der Cam macht das schon, oder?
Ja, also jetzt würde ich da nichts verändern. Ja, du hast verloren, aber trotzdem, du bist da auf einem guten Weg. Und das war jetzt tatsächlich guter Football vom Washington Football Team. Hat mir echt gut gefallen. I'm back, ja. Also sie sind tatsächlich auf dem richtigen Weg. Und man kann ehrlich sagen, es sieht wieder so aus wie damals an den ersten Wochen mit Sam Darnold, wo wir gesagt haben, oh, Carolina, das macht schon Spaß. So, mehr Spaß hat allerdings Heinicke gemacht und schon hatten wir ein 27-21. Das nächste Spiel ist jetzt nicht unbedingt so der punktereichste Segen gewesen, den es gab. Das muss man jetzt auch mal so sagen. Stand zur Halbzeit Abstrusistan. Da habe ich nur gedacht, hä, wie, was, wo? Baltimore Ravens gegen Chicago Bears. Oder wie ich sagen würde, Matt Nagy weiß es immer noch nicht. Also der hat zwar die Bedienungsanleitung zu Justin Fields, aber die kriegt er irgendwie nicht eingesetzt. Irgendwie funktioniert das nicht.
Ja, ich war zwischenzeitlich sehr sauer auf dich, weil ich habe ja gesagt, wenn Lamar Jackson nicht spielt, tippe ich auf die Bears. Und du so, ach, der spielt schon. Ich so, ja, ich weiß ja nicht. Hab dann mit dir auf die Ravens getippt, was ja am letzten Endes richtig war. Deswegen danke, dass du mich überzeugt hast. Aber
gerne.
Wenn wir ehrlich sind, haben die Bears sich schon wieder selber geschlagen. Also du musst eigentlich die Ravens ohne Lamar Jackson, nichts gegen Tyler Huntley, der hat das solide gemacht, würde ich mal behaupten. Also solide bis 4 minus. Das hättest du gewinnen können. Fields musste verletzt vom Platz. Es lief vorher ehrlicherweise nicht so gut mit ihm. Andy Dalton kommt ins Spiel und Andy Dalton spielt ein gutes Spiel. Und das ist für mich wieder so der Beweis zu sagen, vielleicht hat man Fields auch zu früh diese Bürde aufgetragen, diese Franchise zu tragen. Hätte erstmal mit dem erfahrenen und guten Quarterback, Andy Dalton ist ein guter Quarterback, ich bleib dabei, hättest den das erstmal machen sollen. Ich weiß, er war irgendwann auch verletzt, aber du hast trotzdem zu früh alles auf Fields abgeladen, weil wir haben es in den letzten Jahren gesehen. Perfekterweise führst du einen College Quarterback peu à peu an die NFL ran. Das hat einem Pat Mahomes gut getan, das hätte einem Justin Fields bestimmt auch gut getan. Es gibt natürlich auch die Quarterbacks, die sofort funktionieren. Grüße an Mac Jones und Justin Herbert. Aber das ist auch oft der Fall, dass junge Spieler verbrannt werden. Grüße an Josh Rosen. Ja, also es gibt die und diese Variante. Und als Coach ist es deine Aufgabe, das Gefühl zu haben, ist der Junge bereit oder nicht. Und ich glaube, dass Fields irgendwann bereit sein wird und dass er ein guter Spieler ist. Aber wir haben es ab der Halbzeit gehört, dass das ganze Stadion schon Nagy rausgerufen hat oder Fire Nagy. Ich glaube, die Luft für ihn wird immer, immer dünner. Auch nach dieser Pleite gegen Baltimore, die also eindeutig angezählt waren mit ihrem Team. Die Niederlage für die Bears war umsonst.
Also Huntley hat das wirklich tatsächlich gut gemacht. Darf man auch nicht vergessen, 219 Yards. Ja, eine Interception, okay. Das war halt genau der Fehler. Ein bisschen zu viel forciert, ein bisschen zu viel versucht, den Ball wirklich an Plätze zu bringen, wo du gedacht hast, du siehst schon, ne, dass da keiner ist. Siehst du, ne? So, aber gut, kann passieren. Da sieht man mal wieder, was Lamar Jackson wert ist. Das heißt immer, ja, weil wie gesagt, das ist das Team und das ist die Defense und ach, die haben auch so einen starken Running Attack. Nee, haben sie schon, aber sagen wir auch mal ehrlich, also das haben die jetzt, also die Bears waren dran. Hatten sie sozusagen an den Cojones, haben
die
aber zu früh losgelassen.
Sag es, wie es ist. Die hätten, also die Baltimore Ravens stehen jetzt 7-3 und die Bears stehen jetzt 3-7. Das wäre so ein wichtiger Sieg gewesen, um da nochmal irgendwas in Sachen Playoffs zu machen. Die sind jetzt, glaube ich, dahingehend so gut wie raus oder sind für mich schon eigentlich raus. Das haben sie wieder mal verschenkt. Und das ist für mich auch wieder eine Coach-Frage und das ist für mich auch irgendwo natürlich Pech, dass sich dann Khalil Mack vorher schon Season-Ending verletzt. Es ist Pech, dass dann Dalton rein muss, der es aber dann wiederum gut gemacht hat. Die Bears haben für mich in den letzten Jahren zu viele Fehler im Office gemacht und leiden jetzt darunter und sind deswegen wieder in einer Saison, wo sie hätten besser stehen können. Das habe ich oft genug gesagt, dafür habe ich viel Hate bekommen von der Bears-Community, das tut mir auch ein bisschen weh, aber es ist leider so und ich hoffe und denke, dass sie in den nächsten Jahren da besser rauskommen, aber die Frage, die sie jetzt klären müssen, ist Matt Nagy der Mann der Zukunft? Für mich ist zu viel passiert, auch wenn er das Zeug hat, ein guter Coach zu sein. Ich glaube, es wäre für beide Seiten besser, wenn man sich trennen würde. Gehst du damit?
So ein Lass uns Freunde bleiben.
Genau.
So. Weil,
oder?
also du hast ja völlig recht. Also du hast mir immer erzählt, so ja, Rainer Nachtwey, kenne ich ja auch so, ne? Aber ich habe ja nie mit ihm ein Footballspiel geguckt. Und du hattest ja immer erzählt, das ist ein sehr emotionaler Bears-Fan. Ich
Ja, ist
durfte
er.
ja, ich ja, ich, wir saßen zusammen in Boston, sind gerade angekommen und dann gab es ja Thursday Night Football. Und da spielten die Bears. Und also der ist also so emotional, guckt normalerweise ich nur Football. Mit
Ja, das Ding ist,
Aufspringen, mit
man
Händen an
muss.
Kopf schlagen und so weiter und so fort. Und das ist symptomatisch. Also der tat mir dann schon leid, weil ich wirklich manchmal gedacht habe: so, ey, Negi, was callst du denn da? Du bringst mir den Rainer noch notfalls irgendwie, der hat ja gleich Bluthochdruck. Also
Man
ohne
muss halt den
Scheiß.
Leuten erklären, kennt ihr diese Art von Football-Fan, weil genau die ist Rainer, die normalerweise nicht so viel sprechen, bisschen nicht, also jetzt introvertiert sind, aber normalerweise ein bisschen in sich gekehrter sind, die nicht
Also
jedem
die kein
seine Meinung,
Pöbelpeter sind, sondern so ein
genau,
solider
die
Mensch, mit dem du
nicht,
dich nett unterhalten kannst.
genau, die
Aber
nicht
so.
jedem die Meinung aufdrücken wollen, aber eine fundierte Meinung haben und dann kommst du zum emotionalen Sport und dann bricht alles raus. Das ist der Typ Football-Fan, der Rainer Nachtwey ist. Und die ganze Fields-Geschichte steckt ja noch ganz gut weg. Der Name, wo bei ihm wirklich die Gänsehaut kommt,
Oh
die Trubisky-Gänsehaut, ist Mitch Trubisky. Wenn der Name kommt und der Draft kommt, er war einer von den Leuten, die direkt gesagt haben, bitte nicht Trubisky, und die draften hoch, um ihn zu holen, da stellt sich bei ihm die Nackenhaare
ja.
auf.
Ja, und das war schon also leidgeprüft.
Ja.
Leidgeprüft sollte man auch sein, wenn man sich das nächste Spiel in der Zusammenfassung anguckt. Nur die Highlights reichen schon, um dir echt schlechte Laune zu machen. Wir haben gesagt, irgendwann müssen die Lions mal gewinnen. Ich habe mit Roman Motzkus nach der College-Sendung getippt. So, dann müssen wir mal dieses NFL oder dürfen immer das NFL-Tippspiel machen. Und wir beide haben gesagt, jetzt ist irgendwann mal an der Zeit. Ich habe das so irgendwie, also wir haben über mein Bauchgefühl schon gesprochen. Ich hatte es aber tatsächlich irgendwie so nicht im Bauchgefühl, sondern tiefer. Also ich hatte es in der Blase. Ich hatte es irgendwie im Urin, dass das eine ganz, ganz schwere Nummer wird für die Cleveland Browns. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, also überleg mal, in 2 Wochen haben die Lions nicht verloren. Ja gut, einmal hatten sie eine Bye Week und einmal haben sie einen Unentschieden gespielt. Aber irgendwie habe ich gedacht, das kann ja jetzt passieren. 3 Punkte Unterschied, ein 10-13 zwischen den Cleveland Browns, also die eigentlich ja selbsternannter Super Bowl Contender sind, und den Detroit Lions, das ist zu wenig und das war jetzt kein schönes Spiel. Das muss man jetzt mal so sagen. Das war nicht schön, das war eher schön scheiße.
Ja, nee, das war kein schönes Spiel. Und ich bin auch echt enttäuscht, weil sie sind ja nicht nur selbsternannter Super Bowl-Kandidat. Wir haben sie ja auch vor der Saison als eine Mannschaft genannt, die man auf den Blick oder auf den Zettel haben sollte. Ich bin schon schwer enttäuscht von den Browns, weil sie für mich wieder den Eindruck gemacht haben, dass das nicht unbedingt ein Team sei. Also ich finde es krass, wie diese Mannschaft mit diesen Einzelspielern von einem Nick Chubb abhängig ist, ob der fit ist oder nicht, um ein Spiel zu gewinnen gegen die 0-8-1 vor dem Spieltag Detroit Lions. Und klar, Baker Mayfield hat wahrscheinlich immer noch Nachwirkungen seiner Verletzung, die Schulter tut immer noch weh, aber dann, also dann muss auch ein Stefanski sagen, wenn es Mayfield selber nicht tut, Baker, du bist nicht fit genug. Wir haben mit Case Keenum, finde ich persönlich, einen der besten Backup-Quarterbacks der NFL. Wir lassen Case Keenum spielen, weil mit diesen Würfen, die Mayfield da, jetzt mal OBJ-Gelaber zur Seite, ist mir jetzt egal, was der Papa da hochlädt, da waren wieder Würfe bei, die waren schlecht. Also die waren wirklich einfach schlecht, vor allem am Anfang des Spiels gegen die Lions. Der hat ein paar Mal Landry wirklich überworfen, da tat mir Landry auch echt leid. Von mir aus ist das nicht Mayfield, sondern es ist der verletzte Mayfield, aber da musst du als Coach auch langsam sagen, und ich finde, Stefanski ist eigentlich ein guter Coach, du bist nicht fit. Und wenn er das nicht tut und Mayfield so spielen lässt, schadet er Mayfield. Ich weiß, er ist ein Leader, er will vorangehen, er will es zeigen, aber das hilft Mayfield nicht, es hilft der Franchise nicht, es hilft den Browns-Fans nicht. Sie hätten dieses Spiel genauso gut verlieren können oder unentschieden spielen können wie die Steelers und dann hätten sie den Salat. Sie haben durch einen Trickplay gewonnen mit Landry, was ein schönes Trickplay war, und einen Nick Chubb-Touchdown. Das war's. Das war ein Viertel
Ich
gegen
meine,
die
Nick Chubb
Detroit Lions.
130 Yards. 130
Ja.
Yards. Und auf der anderen Seite der Quarterback. Also, das sind die meistens so, ihr wisst schon, 200, 300, 400, manchmal sogar 500 Yards zusammenwerfen. Mister, keine Ahnung, wie er heißt, ist mir auch relativ egal. Können wir mal über seine Statistik sprechen? Ich gucke da mal genau hin, putz vorher auch nochmal meine Brille. 77 Yards, 2 Interceptions. Ja.
Es ist natürlich auch so undankbar,
Nächsten bitte, ne?
wenn Jared Goff fehlt und Tim Boyle muss rein und gegen diese Browns Defense. Ja, also die Lions haben eh wenig Waffen und die sind jetzt auch noch stumpf. Also ist schwierig. DeAndre Swift war so der Einzige, der ein bisschen was rausgerissen hat, mal wieder. trotzdem, die hatten, also trotzdem, das muss ich ja auf der Zunge zergehen lassen, trotzdem hatten sie eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen gegen die Browns, weil sie eben einen verletzten oder einen nicht funktionierenden Quarterback aktuell haben. Das muss man leider so hart sagen, ganz egal, wie sehr ich Mayfield mag. Und weil sie auch, finde ich, hier und da nicht als Team wirken. Und das ist halt schade, weil das Team eigentlich so gut ist. Und das ist und bleibt Aufgabe des Coaches, die näher zusammenzurücken. Vielleicht hat diese OBJ-Sache doch mehr Spuren hinterlassen, weil das Team da irgendwie, alles, was Unruhe bringt, nervt. Ich weiß nicht, die Browns müssen sich zusammenrütten die nächsten Wochen, weil sonst wird's ein schwieriges Jahr. Und das Potenzial hätten sie dieses Jahr allemal.
6-5 stehen sie jetzt inzwischen und da muss wirklich was passieren, denn wir haben gerade schon über die Ravens gesprochen, die marschieren dann natürlich vorne weg. Also du musst den Fuß, meine Fresse, ist zu früh. Ich hatte auch erst so einen Mini-Hotel-Kaffee, kennt ihr das, wo so gefühlt 0,12 Liter Kaffee drin ist? Nee, der ist kacke. Ja. Die haben hier vorne tatsächlich eine richtig gute Kaffeemaschine, aber die kann auch nicht jeder hier bedienen und heute die Dame, die heute da unten an der Rezeption ist, die kriegt das irgendwie nicht hin. Also Frau Bein, wir sprachen ja schon mal drüber, kennt ihr ja auch von diversen Instagram-Stories hier, die diesen Laden eigentlich schmeißt, die macht wirklich einen richtig guten Kaffee. Nimmt so einen großen Becher, macht Espresso und dann noch einen doppelten, also einen dreifachen sozusagen. Alter, da bin ich wach. Aber jetzt hatte ich so einen Automatenkaffee, nicht lecker. So, also die Füße, wollte ich nicht sagen. Ich bin nicht der Koch aus der Muppet Show, sondern den Fuß musst du jetzt aufs Gaspedal stellen, weil sonst wird das ganz, ganz merkwürdig. Also du wolltest eigentlich selbsternannt in den Super Bowl einziehen, dann musst du jetzt auch liefern. Kommen wir zum nächsten Spiel und kommen wir zu einer Frage. Da gibt es natürlich erstmal das Lob für Mac Jones. Es geht um die Rookie Quarterbacks und der nächste Rookie Quarterback, also das war jetzt auch nichts, Mr. Lawrence, ne?
Moin Carsten, moin Mike. Ich wollte mich mal zur Rookie-Quarterback-Diskussion äußern, denn ich finde, Mac Jones ist momentan der Beste von der Klasse. Er zeigt konstant Leistung auf dem Rasen, er geht seine Reads sauber durch und er analysiert auch an der Seitenlinie die Plays. Was hingegen zum Beispiel Justin Fields meistens nicht tut. Der sitzt einfach nur rum, als hätte er keine Lust und als wenn er lieber auf der Couch sitzen würde. Er hat natürlich mit Bill und den Patriots echt eine Wucht hinter sich. Da können die ja noch nicht ganz so mithalten. Aber vielleicht kommt da im nächsten Jahr noch was. Der Wilson, der gefällt mir eigentlich. Aber ich sag mal lieber nichts zu den Jets. Die tun mir leid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht weiter so. Ihr habt echt einen geilen Podcast.
So, thank you. Danke. Frage ist natürlich nämlich, so bin ich nämlich nur drauf gekommen, die Jacksonville Jaguars empfangen die San Francisco 49ers. Die haben nun mal einen Rookie-Quarterback und eigentlich auch einen Rookie-NFL-Coach, Urban Meyer. Und es wird ein ganz schön wackeliger Stuhl für Mr. Urban Meyer, denn die kriegen gar nichts gebacken. Also du hast wirklich vielleicht das College-Talent überhaupt in deinen Reihen, aber auch den nutzt du nicht. Und da ist es für mich teilweise echt erschreckend, wenn du die Bilder von der Seitenlinie siehst, also ohne Scheiß. Also ich meine, er hat Haare wie Jesus, aber der guckt auch wie Jesus an Karfreitag. Also da ist jetzt kein aufbauendes Wort, kein ey Diggi, das kriegst du hin. Nicht geil. Irgendwie wirkt das nicht rund, was da passiert.
Nee, es wirkt, also das finde ich, das Schlimmste an einem Team ist, wenn es emotionslos wirkt. Das ist wirklich, finde ich, als Zuschauer das Schlimmste, wenn du draußen bist, wenn vor allem wenn du Jaguars-Fan bist und du verlierst das Spiel, du bist eh der Underdog, dann willst du doch wenigstens dein Team kämpfen sehen. Und wenn du dann siehst, nächste Touchdown für den Gegner und alle stehen da und lassen es einfach passieren, ist, finde ich, kenne ich als Schalker, mit das schlimmste Gefühl, was du haben kannst, weil du einfach denkst, ey, bitte, dann versuch's doch wenigstens, ja? Und die Jaguars wirken oft so dieses Jahr, dass sie es über sich ergehen lassen. Und das ist wirklich nicht schön anzusehen. Und wenn du dann vorher noch einen Spieler holst, der als das Größte, der Diamant schlechthin, ja, der letzten Jahre gilt, und dann nichts auf die Kette bekommst mit einem Coach, der irgendwo in Bars irgendwas befummelt, dann hat das mehr als so einen faden Beigeschmack. Und auch da die Frage, ähnlich wie in Chicago, ist Urban Meyer der Coach, der den Umbruch weiter vorantreiben soll? Der Vertrag, den sie ihm gegeben haben, sagt ja. Die Leistung, die sie dieses Jahr abrufen, sagt eindeutig nein. Und das ist jetzt so der Clash, den sie bewerkstelligen müssen. Wenn du mich fragst, glaube ich nicht, dass der Locker-Room noch Potenzial nach oben hat unter diesem Coach. Die Frage ist dann aber auch immer, was ist die Alternative, wen kannst du holen? Ich finde auch, dass jeglicher Bereich, und das ist immer so ein Indiz dafür, dass es nicht funktioniert, Quarterback, Receiver-Gruppe, Defense, die bleiben für mich alle unter ihren Möglichkeiten. Ganz egal, wie sehr die Jaguars im Vergleich zu anderen Teams unterm Radar sind aufgrund der Stärke, sie haben trotzdem noch gute Receiver, sie haben trotzdem noch krasse Spieler in der Defense. Und Miles Jack, ich glaube, da gibt es viele Teams, die ihn gerne hätten zum Beispiel, dass die rufen nicht ihr komplettes Potenzial ab. Die müssen nicht zu Hause 30-10 gegen die 49ers verlieren. Deswegen verstehe ich die Kritik.
Und wer mir richtig gut gefallen hat, ist Kittle. Der ist wieder da. So, da ist nichts mehr von Auerchen und Wehwehchen und hast du nicht gesehen. Ich meine, der spiked das Ding in der Endzone gefühlt und das kommt im sechsten Stock oben an. Also das ist schon extrem geil.
Ja, der hat mir auch gefehlt auf jeden Fall. Der ist sofort wieder da. Aber man muss auch sagen, was mir noch viel mehr Angst macht oder was ich viel krasser finde und warum ich auch so, anders als bei den Seattle Seahawks, über die wir später reden, so ein leichtes Fünkchen Hoffnung für alle 49ers-Fans da draußen, die machen mir ein bisschen Angst, weil die echt krass auf einmal auftreten in der Defense. Also auf einmal ist die Defense wieder komplett da. Ich weiß, in die Jaguars ist das nicht das ganz große Kunststück, aber in den letzten 1, 2, 3 Spielen haben die sich echt gesteigert. So Nick Bosa ist plötzlich die Maschine, die wir von ihm auch erwarten sozusagen. Und in der Offense findet sich Shanahan wieder mehr zurecht bei Garoppolo. Also wenn so ein Deebo Samuel kein Passempfänger ist, dann wird es halt Brandon Ayuk und der Deebo Samuel macht den Running Back, mehr oder weniger. Das ist extrem, also ich finde, das ist immer so Offense-Porn, was Shanahan da bietet.
Ja,
dass die Plays sind. Du kannst fast nie voraussehen, was er spielen lässt. Und Jimmy Garoppolo ist da, oh mein Lob, ein Quarterback, der gefühlt wie so ein Sim, den du steuerst, das umsetzt, was der Coach will, zumindest in 90% der Fällen. Und das funktioniert. Und das ist halt geil anzusehen, wenn du einen Coach hast, der so kreativ in seinem Playcalling ist. Und da sind die 49ers halt sehr, sehr gefährlich, wenn sie ihre vierten Spieler behalten. Sie stehen halt 5-5 und sie spielen halt in einer Division, die krass stark ist. Deswegen wird es in Sachen Playoffs ja nicht ganz so einfach. Aber sie sind ernst zu nehmen für die nächsten Wochen, finde ich.
Vor allem ist es ja so, egal wer. Also das ist ja, du denkst ja so genau wie bei, also wie du gerade sagst, so Sims. Kenne ich nicht, aber weiß ich, da kannst du irgendwie alles Mögliche machen. Und das wird wirklich so. Halt, ja, du sagst irgendwie, okay, pass mal auf, Jimmy, ich brauche mal jetzt 2 Touchdowns. Ist mir egal auf wen. Völlig Wumpe. Mach mal jetzt und defense-technisch machen wir auch ein bisschen was und dann funktioniert das schon. Und das war wirklich so, also man muss wirklich sagen, die 49ers wären wahrscheinlich viel, viel höher in ihrer Division und würden anders dastehen, wenn die gleich in den ersten Wochen so gespielt hätten. Es macht einfach Spaß, das zu sehen. Und du sagst es gerade, es ist so Highlight-Football. Es ist so wirklich Highlight-Real-Porn-Football. Du guckst da hin und sagst dir, ja, Highlights kann ich mir von denen immer angucken. Da geht immer was. Also es ist jetzt ja nicht wie Lions gegen Browns, wo du sagst, ja, was schneide ich denn da in die Highlights rein? Sondern hier sagst du, was lasse ich denn weg?
Ja, aber was ich aber krass finde bei diesem Team ist, so vor 3 Wochen hättest du gesagt, boah, das wird dieses Jahr nichts. Es läuft einfach nicht, zu viele Verletzte, Jimmy G ist nicht da, ist verletzt. Die brauchen noch Zeit, das Jahr schenken sie weg. Jetzt, 3 Wochen später, sagst du, oh mein Gott, was passiert? Die Defense ist da, die Offense ist kreativ, die können eigentlich jedes Team schlagen. Und wenn du siehst, gegen wen sie noch so spielen, also Vikings nächste Woche wird hart, aber es kommen noch die Seahawks, es kommen noch Mannschaften wie die Falcons, die Texans, also die Titans, muss man ja auch reinnehmen, die gegen die Houston Texans verloren haben, reden wir gleich drüber. Da ist schon in Sachen Playoffs doch noch was drin, was ich nicht gedacht hätte. Und das ist für jeden Niners-Fan eine coole Überraschung, glaube ich.
Definitiv. So, mir geht hier, also mein Rechner geht mir heute Morgen auf den Sack.
Oh nein.
Kennst du das, pass auf, kennst du das die ganze Zeit, die Werbung, die bei ESPN da, also wenn ich nur einmal für dieses Peloton-Sportfahrrad oder für irgendeinen Shit da Werbung kriege, raste ich richtig aus. Ich rede mit dir so ganz entspannt und dann ohne Vorankündigung gehen immer pum, pum, diese Werbedinger ja, los und immer volle Lautstärke. Muss ich immer heimlich, während ich weiterrede, irgendwie auf stumm drücken.
Mach das doch nicht heimlich, wir sind doch da, wir sind doch unter uns, Carsten.
Ach so, ja, um die Uhrzeit sind wir wirklich unter uns.
Ja. Ich hoffe, du hast wenigstens eine Hose an. Hast du eine Hose an?
Natürlich habe ich mir eine Hose.
Digi, sei ehrlich.
Ich habe mir Kaffee vorher geholt. Glaubst du wirklich, ich gehe im Calvin Klein Schlüpper in Fahrstuhl, barfuß, nur T-Shirt an und gehe runter? Nein, so viel.
Du bist also ein Rockstar. Du bist ein Rockstar. Ich traue dir alles zu. Aber ich traue dir auch zu, den Kaffee zu holen, danach die Hose wieder auszuziehen.
Nee, Pfeife. Hast du Pfeife gesagt? Oder?
Nein, Pfeife. Bevor ich dir Pfeife hätte jetzt erkläre, ist übermorgen.
Ja, ist das wieder irgendwie so eine Jugendsprache?
Es ist Jugendsprache. Heißt eigentlich, dass du einfach clever bist. Das heißt es.
Ich sage, ich bin clever.
Du bist clever, mein Schatz.
Ja, so.
Du bist auf Hass, du willst irgendwen umhauen, oder? Willst du mich umhauen?
Digga, ich bin so, ich bin heute voll komplett. Jetzt hier wieder. Es interessiert mich doch nicht. Wenn ich Fahrrad fahren will, setze ich mich auf Fahrrad und mache das in ihrem Wohnzimmer. Oh, Mann. So. Also, falls ich mal ab und an lauter werde, liegt das daran, ich muss entweder perfekt gestapelt, so ein Lagersystem. Warum machen die Werbung? Interessiert mich nicht. Ich habe kein Lager. Gut, bei Tars, aber ich habe kein Lager, aber ich will das auch nicht wissen. Ich will mich jetzt über die Vikings gegen die Packers unterhalten. Oder wie ich sagen würde, du kannst als Aaron Rodgers einfach mal einen richtig Sahnetag haben. Am Ende verlierst du trotzdem. Ich fand das ein geiles Spiel. Ich muss wirklich, wir haben vor einer Woche die Sprachnachricht vom Vikings-Fan gehabt für Arbeitssieg, Moral, Biss, niemals aufgeben. Das war genau der Punkt. Das war echt genau der Punkt. Du spielst gegen Aaron Rodgers, der wieder Aaron Rodgers Sachen macht. Rollt raus, wirft auf seinen Rookie-Tight-End, der nach einer Knieverletzung endlich wieder da ist. Was heißt Rookie? Also ja, ist tatsächlich ja sein erstes richtiges Jahr. Und er wirft 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 so viel zusammen, dass es fast 400 Yards sind. Aber trotzdem, am Ende entscheidet das der Kicker. Also 34-31. Und wir haben beide gesagt, das könnte ein enges Spiel werden und die Vikings könnten gewinnen. Und ist so genauso, also genauso ist es gekommen.
Ja, wir haben eigentlich den ganzen kompletten Spieltag gleich getippt, bis auf Washington, Carolina und eben Green Bay, Minnesota. Da habe ich zweimal die Nase vorn, deswegen geht der Spieltag auch an mich und nicht gleich aus. Jetzt kriege ich gleich echt, jetzt kriege ich gleich echt eine Backpfeife, glaube ich. Aber du hast vollkommen recht.
Dazu nicht.
Für mich war das, neben dem Spiel, was wir gleich noch besprechen werden, was heute Nacht noch spät war, vielleicht das coolste Spiel am Spieltag. Also es hat so viel Spaß gemacht zuzusehen. Es ging hin und her, es war ein reines Spektakel, wie beide Quarterbacks komplett alles gegeben haben. Also Aaron Rodgers natürlich mit einem Megaspiel, aber auch Kirk Cousins. Ich bleib dabei, der spielt ein sehr gutes Jahr mit einer super starken Leistung. Und diese Offense der Vikings macht einfach Spaß aus folgendem Grund. Sie haben einfach brutal viele Waffen. Dalvin Cook, müssen wir nicht drüber reden, eh einer der besten Running Backs der letzten Jahre. Aber Justin Jefferson, also nicht nur, weil er mein Fantasy-Team ist, mal ehrlich, der wurde in einem Draft ausgewählt, wo wir noch Spieler hatten wie Henry Ruggs, Jerry Jeudy, CeeDee Lamb, also alles gute Jungs. Aber er war ja erst der fünfte Receiver in der ersten Runde, der gepickt worden ist. Ein gewisser Jalen Reagor, Grüße nach Philadelphia, wurde ein Pick vor ihm noch genommen. Ich glaube, Philly ärgert sich ein bisschen, dass sie nicht Justin Jefferson genommen haben, weil was der aktuell abreißt, ist phänomenal. Und wenn du eben einen Justin Jefferson und einen Adam Thielen als Receiver hast, ich glaube, Kirk Cousins schläft da sehr, sehr gut, weil du kannst nicht beide in Double Coverage nehmen. Einer ist immer frei. Und das merkst du eben bei den Vikings, dass sie immer eine Option haben in ihrem im Play, auf die sie werfen können. Und das ist schwer zu verteidigen. Und wir hatten letzte Woche die Frage von einem Pillenhörer, oder eine Anmerkung über Instagram, wieso redet ihr eigentlich immer so wenig über diese geile Packers-Defense? Naja, 34 Punkte gegen die Minnesota Vikings ist jetzt genau das, was ich meine. Du bist auch immer manchmal so gut, wie der Gegner es erlaubt. Und die Packers-Defense ist eine sehr gute dieses Jahr, es ist besser als in Jahren zuvor. Aber, und das ist mir das, was ich anmerke, nicht immer nach ein, zwei guten Spielen abheben und sagen, so ist das, gibt den Jungen einen Vertrag oder redet mal mehr drüber. Das kann auch manchmal in der NFL, vor allem dieses Jahr, nur eine Momentaufnahme sein. Die Vikings haben richtig geilen Football gezeigt und wie ich finde, am Ende auch verdient gewonnen. Gehst du mit?
Und Kirk Cousins kann große Spiele.
Plötzlich. Ja, aber er hat wirklich gut gespielt, aber er hat auch ein bisschen Glück. Also im letzten Drive der Vikings, wo sie dann auch das Spiel für sich entschieden haben, gab es eine Interception von Savage, die zurückgenommen wurde, weil er nicht Kontrolle über den Ball hatte. Wenn der Junge den Ball ein bisschen anders fängt, was gut drin gewesen wäre, ist das Spiel halt vorbei und die Packers gewinnen. Also Cousins hätte es fast weggeworfen, hat ein bisschen Glück gehabt, aber abgesehen davon hat er die Packers geschlagen, ja.
Und der Kicker, also ohne Scheiß, das Eiswasser musst du erstmal in den Venen haben. Das musst du erstmal machen. Und auf anderer Seite muss man sagen, die Packers können so stolz erhobenen Hauptes als Fans durchs Leben gehen, denn sie haben wirklich guten Football. Es war wie ein Schwergewichtskampf. Die Deckung war unten und beide hauen sich einfach mal komplett auf den Kopf. Immer wieder auf den Kopf. Und wer am Ende noch steht, hat gewonnen. So ungefähr muss man dieses Spiel zusammenfassen. Und ganz ehrlich, ich mag ja inzwischen, also ich mag auch gar nicht mehr hingucken, wenn Aaron Rodgers in engen Momenten den Ball hat. Weil irgendwie ist es immer klar, der findet immer irgendjemanden. Immer. Das ist, weißt du sitzt da und sagst, nee, war klar. Aber ist Aaron Rodgers, war doch eh klar.
Ist der Heinicke-Touch.
Ja,
Nee, also du hast vollkommen recht, das ist leider Spaß von mir. Ja, das ist die Qualität, die ihn ausmacht. Ich bleib trotzdem mal, ich meine, die Vikings stehen nur in Anführungsstrichen 5-5, aber guck mal auf die Teams, gegen die sie verloren haben. Bengals, Cardinals, Browns, Cowboys, Ravens, das sind doch alles andere Teams, wo man sagt, die spielen dieses Jahr sehr, sehr stark. Für mich sind die Vikings das beste Team der NFL, was nur 5-5 steht. Und ich glaube, dass sie wirklich sehr weit kommen können dieses Jahr, weil die Offense ist brandgefährlich. Die Defense findet auch immer mehr rein. Für mich sind die Vikings jetzt so mittlerweile, ich weiß, vor der Saison habe ich gesagt, das wird nichts, aber für mich ist Minnesota das Team, was ich von Week 1 bis jetzt, Woche 1 bis jetzt, am krassesten entwickelt hat. Also wenn du siehst, wie sie am Anfang gespielt haben und jetzt spielen, ist das für mich mit die größte Entwicklung von allen Teams. Und ich glaube, dass das jetzt von Woche zu Woche krasser wird. Und die sollte man auch auf dem Zettel haben für die Playoffs.
Ja, solltest du tatsächlich. Denn ja, wenn die jetzt ins Rollen kommen, da. Und ich meine, das Opening, also das ist geil, oder? Oh, kriege ich immer Gänsehaut. Also dann habe ich Gänsehaut wie eine Ritterrüstung. Das ist echt so, wo du sagst, so, boah, geile Nummer.
Ich glaube, die Isländer denken so, halt auf damit, aber der Rest sagt, ist schon cool.
Ich glaube, die Isländer sagen, yes, baby, wir haben unser eigenes Football-Team. Yes, oder yes,
so,
yes, yes.
Oder so,
ja. Ich meine, Fußball können die und feiern können die sowieso. Apropos feiern, kommen wir zur nächsten Partie. Senior Ding Dong. Wir sprachen schon öfter über ihn. Er kam auch öfter schon hier zu Wort. Und Senior Ding Dong ist in New York. Er war beim Jets-Spiel. Die Jets-Fans sind nach New York geflogen und haben uns tatsächlich als Außenreporter eine Sprachnachricht geschickt.
Hola, Seniors. Hier ist Senior Ding Dong, euer Außenreporter aus New York. Ich habe ein okay Spiel gesehen von den New York Jets gegen den Dolphins. Zu Recht gewonnen. Du hast hier ein paar Dolphins-Fans, die ein bisschen, naja, die sticheln ein bisschen. Aber gewonnen ist gewonnen, von daher alles gut. Es war ein okay Spiel. Liebe Grüße nach Deutschland. Jungs, macht weiter so. Und letztendlich, yeah! Liebe Grüße von Gang Green Germany.
Ja, Grüße gehen zurück.
Ey, ich finde es überragend, dass die Liebe so krass ist, dass du darüber fliegst vom Regular Season Game gegen die Dolphins und das gibst und deine Jungs unterstützt. Also, da habe ich riesen Respekt vor. Grüße gehen zurück. Geiler Support.
Ja, muss man ganz deutlich so sagen. Und es gibt schlimmere Orte als New York. Also,
auf jeden Fall.
Also,
auf jeden Fall. Aber trotzdem, du musst erstmal über die komplette Erdkugel fliegen, um dein Team zu unterstützen. Also mehr Liebe geht nicht. Ich finde das wirklich großartig und Daumen hoch dafür.
Naja, von Frankfurt und München ist das schon Vorortsverkehr im Verhältnis zum Trip nach Seattle oder so. Deswegen, das ist schon geil.
Wie lange fliegst du da? Bestimmt
6,5.
Nee, mehr.
Ja, mit Rückenwind und so, der Ostküste geht schnell.
Mit Rückenwind, okay. 6,5? Ja. Nein, mehr.
7 Stunden, und ich bin da aus Boston zurückgeflogen, das waren ja auch nur 6:50.
Echt?
Ja, okay. Davon habe ich aber, glaube ich, gefühlt 7 Stunden geschlafen. Okay. Neben der älteren Dame, gedacht, die mir ihre Lebensgeschichte erzählen wollte. War
mein
ich
Gott, dann froh, dauert ja München...
Noise-Canceling-Kopfhörer hatte.
Dauert ja München, Hamburg mit der Bahn oder mit dem Auto mit länger als Frankfurt in New York.
Ja, mir wird mir gerade wieder erzählt, mir wird warm ums Herz auf diesem Fahrrad. Leck mich doch! So.
ja, lass reden über die Dolphins und die Jets, lieber Carsten. 24-17, ja. Bist du glücklich?
Nee.
Ja, wäre ich auch nicht.
Weil, also du wirst mir nachher wieder Herbert aufs Brot schmieren und du wirst recht haben. Auf der anderen Seite, Tour, da waren Zuckerpässe dabei.
Ja.
Also wirklich gute Pässe dabei. Und auf der anderen Seite war Joe Flacco. Das ist ja jetzt, also das ist ja immer so für die Jets, die tun mir ja inzwischen schon leid. Und Senior Ding Dong und Co., also Gang Green Germany sind darüber geflogen, hatten sich natürlich auch die letzten Jahre mehr erhofft. Jetzt haben sie irgendwie Wilson und gepickt und Trasse nicht gesehen. Dann kommt White und zeigt mal eben kurz, wie es geht, dann verletzt er sich, dann ist wieder die Ära White zu Ende. Dann, also dieses Gebänsche verstehe ich nicht. Hättest du bitte White spielen lassen, bitte. Ich glaube, das Spiel wäre dann auch anders ausgegangen.
Ja, soweit weiß ich nicht. Ich finde, Flacco hat es gar nicht so schlecht gemacht. Ich bleib trotzdem auch bei. Das ist einfach zu viel Unruhe, wenn du dauernd wen rauswirfst und reinpackst, weil du hast als Quarterback halt irgendwann nicht mehr das Gefühl, der Trainer steht hinter mir. Bin ich auch gegen, auch wenn Flacco jetzt gar nicht so mies gespielt hat. Es war aber, glaube ich, auf beiden Seiten jetzt kein überragendes Footballspiel. Also du hast schon gemerkt, dass da zwei Teams aufeinandertreffen, die beide zum unteren Drittel der Liga gehören. Und deswegen hat, also ein Team muss gewinnen. Und das Team, was gewonnen hat, war für mich durch einen sensationellen Pass von Tua auf Mac Hollins. Also der war wirklich grandios. Ich weiß, Joe Flacco hat auch häufiger starke Bälle auf Elijah Moore geworfen, der endlich mal sein Potenzial abrufen konnte, auch ein Riesenspiel gemacht. Aber im Endeffekt haben die Dolphins, finde ich, verdient mit einem Score mehr, 24-17 gewonnen. Ich glaube aber leider, dass beide Teams dieses Jahr die Playoffs verpassen werden. Und da muss man vor allem bei den Dolphins, weil sie doch mehr Potenzial haben, auch mal über Brian Flores und Co. reden, weil der Umbruch durch die ganzen Picks vielleicht doch länger sich hinzieht als gedacht. Und irgendwie, die Picks in diesem Jahr haben nicht so gefruchtet, oder? Also Jalen Waddle finde ich noch in Ordnung, finde ich gut. Aber ich weiß nicht, ob man von Austin Jackson und Co. nicht mehr erwartet hätte, dass sie mehr oder schneller funktionieren. Und neben dem Vorwurf an den Spieler ist das natürlich auch ein Vorwurf an den Coach und die Leute, die sie ausgewählt haben.
Na, immerhin haben wir den dritten Sieg in Folge. Das, ja, so, das ist schon mal gut. Aber du hast völlig recht. Also letztes Jahr sind wir unterhalb des Radars geflogen und haben offiziell ausgegeben dieses Jahr Playoffs. Es war jetzt aber kein Fortschritt, es war eher nicht nur ein Stehen auf der Stelle, sondern so ein leichtes Tippeln nach hinten. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Das ist auch nicht gut für den Lockerroom, weil die Erwartungshaltung natürlich riesengroß war, sowohl vom Owner als auch von der Fanbase, als auch irgendwie von den Spielern selbst. Und das ist dann immer schwierig. Dagegen anzutreten, das ist extrem schwierig.
Ja, also das Jahr ist auch nicht vorbei. Ich meine, du hast jetzt noch Spiele gegen die Panthers, Giants, Jets nochmal und auch gegen die Patriots. Also du hast auf jeden Fall auch die Chance, an die Bills und Patriots ranzukommen. Aber so, wenn du das Spiel der Dolphins siehst, offensmäßig ist das, wenn Tua fit ist, finde ich, in Ordnung. Ja, und wenn Gesicki mal nicht ignoriert wird und überhaupt kein Target bekommt. Aber defensemäßig, finde ich, ist in jedem Spiel ein Play dabei gegen die Dolphins, wo ich mir denke, was macht die Defense da? Und Brian Flores ist halt eigentlich ein Defense, also ein Coach, der von der Defense kommt. Und das finde ich halt krass, weil sie haben schon viele Picks auch in die Defense gesteckt und da sehe ich wenig Fortschritt. Und wenn du dann siehst, dass sie einen Kyle von neu hatten, dann wieder gehen lassen, der bei den Pets wieder funktioniert, dann musst du dir schon den Vorwurf gefallen lassen, was für Entscheidungen du da getroffen hast. Aber die nächsten Wochen werden es zeigen. Du hast vollkommen recht, sie haben drei Spiele in Folge gewonnen. Auch okay, gegen die Texans und Jets, aber auch gegen die Ravens, 22-10.
Ja, ich rede jetzt mal nicht, die Texans so schwach. Also die haben die immerhin die Titans geschlagen. Ja, sprechen wir gleich mal drüber.
Ja, hast du recht, dieses Jahr ist alles drin. Also die nächsten Wochen bringen dann die Wahrheit. Aber ich bleib dabei. Die Dolphins, finde ich, fernab vom Ergebnis, könnten, glaube ich, besseren Football spielen, als sie es tun.
Ja, danke schön.
Bitte schön, mein Schatz.
Vielen herzlichen Dank. So. Besseren Football spielen, als sie eigentlich können oder es tun, ist die perfekte Überleitung fürs nächste Spiel. Die New Orleans Saints, defensivtechnisch, Cam Jordan, Druck ins Gesicht, gute Defense, hinten Secondary extrem gut, habe ich gedacht, das wäre irgendwie deutlicher. Philadelphia zu Hause war keine Macht, haben sie irgendwie nicht hingekriegt, haben wir explizit drüber gesprochen. Fans sauer, alles nicht cool, Stimmung im Arsch, Stadion, So, jetzt kommen die Eagles raus und sagen, Diggi, also, wir machen sie jetzt mal, hier hört's, mach mal was, du kannst was. Coach wirklich auch andere Plays gecallt, das sah teilweise echt richtig gut aus, also was Hurts da gemacht hat. Das waren Plays, die auf ihn zugeschnitten waren, das hast du gemerkt. Und der fühlt sich immer wohler in dieser Offense und wird immer mehr zu dem, was er tatsächlich am College gezeigt hat. 40 Punkte gegen die wirklich bärenstarke Saints Defense, da kannst du einfach mal, guck mal, warte mal, da kannst du mal wirklich, also das mache ich jetzt echt ernst und von Herzen, da kannst du Applaus geben.
Ja, auf jeden Fall, kommt von mir auch vom Herzen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin jemand, der sich entschuldigt, wenn ich Quatsch erzähle und ich muss sagen, ich habe vor dem Spiel scheinbar Quatsch erzählt, also ich würde es wahrscheinlich wieder tun, aber wenn man das Spiel sieht, ich habe gesagt, Nick Sirianni wäre gut beraten, wenn er den Gameplan ein bisschen justieren würde, weil er sollte mehr in Hurts vertrauen, weil er kann besser passen, er sollte häufiger passen. Wenn er nur laufen wird, wird es nichts gegen die Saints, weil die Saints haben die beste Run-Defense der Liga. Das Ding ist, dass Statistiken dieses Jahr ein Scheißwert sind in dieser Liga, weil jede Woche kann alles passieren. Und was hat Sirianni gedacht? Der Stieflagen sagt, wir sollen nicht laufen, Jalen, wir laufen nur noch.
So. Und
sie haben die Saints kaputt gelaufen. Also 242 Rushing Yards gegen die Saints. Hurts dreimal zum Touchdown gelaufen. Also ist ja wirklich so, Mike sagt, wir laufen nicht, wir laufen jetzt mal richtig. komplett die Saints überrumpelt. Vielleicht haben die Saints auch genau gedacht, dass Philly ihr Spiel anpasst, aber sie machen es eben nicht. Sie haben gesagt, wir spielen unseren Stiefel runter und die müssen gucken, wo sie bleiben. Grandiose Leistung von Jalen Hurts, war ein bockstarkes Spiel oder von der gesamten Laufmannschaft. Miles Sanders wieder da, hat natürlich auch mehr Optionen gegeben. Das hat Spaß gemacht. Philly hat wirklich gegen eine starke Saints-Defense funktioniert. Man muss natürlich sagen, dass die Offense der Saints, man merkt schon gegen Mannschaften, die einen guten Tag haben, dass da es hier und da auch dran fehlt oder liegt, dass ein paar Spieler fehlen. Nicht nur der Quarterback, sondern auch im Receiver-Bereich. Und die Eagles haben das nächste Spiel hochverdient gegen die Saints gewonnen. Also wirklich Chapeau, haben sie krass gemacht. Hast du Kevin Hart vorm Spiel gesehen? Eine unfassbar lustige Aktion. Kevin Hart ist ja Die Hard, Wortspiel, Eagles-Fan. Der liebt die Eagles komplett und hat eine Schalte gehabt zum NFL-Studio und hat mit denen gesprochen. Und Eagles-Fans haben ja den Ruf, sehr asozial, sehr laut zu sein, den Gegner mal auszubuhen. Und er hat damit gespielt und hat die Cowboys-Fans ein bisschen verarscht und gesagt, ja, die Cowboys, die geben immer mit Sachen an, aber die Sachen, mit denen sie angeben, sind ja aus den 80ern. Wen interessieren die 80er? Bleibt mal hier im Hier und Jetzt und unterbricht seinen Rant, indem er dann plötzlich sich mit den Saints anlegt, weil die gerade aufs Feld kommen und schreit mitten in der Schalte, dreht sich um, Buh! Buh! Also erfüllt genau das Eagles-Klischee. Ich fand's übertrieben lustig. Wer es nicht gesehen hat, gerne mal nachschauen. Also Kevin Hart, das war mit die beste Schalte, die ich bisher gesehen habe. Ich liebe sowas, wenn man das nicht nur ernst nimmt, sondern auch ein bisschen Spaß reinbringt.
Ja, ich meine, Kevin Hart und die Eagles, das ist halt eine Leidensgeschichte.
Ja.
Auch die Eagles mussten schon sehr leiden. Also ja. Super Bowl. Kevin Hart, Randkanten voll.
Ja.
Und Kevin Hart hat es geschafft. Und ihr wisst genau, wie das bei der NFL ist. Ihr kriegt es immer mit, wenn wir auch drüber sprechen, mit London-Spiele und Credentials. Du darfst nicht dahin. Der hat es geschafft von der Loge oben, hat es zu seiner Frau gesagt, das ist ein großartiges Interview dazu. Sagte, ich gehe da jetzt runter. Ja, du hast ja geh nicht. Ich gehe jetzt runter. Randkanten voll. Ich gehe jetzt runter. Und er hat es tatsächlich geschafft, bis aufs Feld. Wie er da hingekommen ist, weiß er nicht. Es weiß die NFL nicht. Da gab es auch echt ein Nachspiel. Und steht randkantenvoll und will mit dem Team feiern und will sogar die Trophäe halten.
Er wollte sogar ins Mikrofon reden und alles. War großartig. Ja. Also ich finde ihn sehr, sehr lustig.
Ja, lustig ist er schon, aber also ohne Scheiß, das war also...
Ja, er soll natürlich bestraft werden, soll nicht gehen, ist klar.
Aber was auch ist, nein, ich finde, das musst du nicht bestrafen, aber ich fand es halt geil, wie er in der Talkshow sitzt und echt zu Kreuze kriegt, weil ich glaube, seine Frau würde ihm echt gesagt haben, so, Alter, das war der peinlichste Moment deines Lebens. Aber gut, kann man machen, vor allem wenn man dann den Super Bowl gewinnt und Philly Special und hast du nicht gesehen, dann kann man auch einfach mal durchdrehen und ein bisschen viel Alkohol konsumieren. So, apropos Alkohol konsumieren. Das nächste Spiel, also hätte ich so nicht getippt, nicht mal im Suff. Nicht mal, also nee. Also die Tennessee Titans, so Derrick Henry ist raus, ja. Dann hat es aber trotzdem richtig gut funktioniert. Wir beide waren hier voll des Lobes und haben gesagt, ja guck mal, Rabel und geil und oh, wie die das also abgefedert haben und oh, trotzdem funktioniert das und oh, Tannebaum und wir haben ein neues T-Shirt und yes und haben wir und so. Und dann sollten wir tippen. Und ich habe gesagt, ja, kommen wir zur nächsten Partie, Titans. So, also wir haben beide nicht mal im Ansatz analysiert oder irgendwas, weil es uns eigentlich klar war. Es war eigentlich klar. Nur irgendwie haben die Houston Texans gesagt, jo, wenn alle denken, wir verlieren, dann lassen sie mal was anderes machen. Lassen sie mal durchdrehen, lassen sie mal gewinnen. Also Houston Texans schlagen Tennessee Titans. Was?
Ja, das konntest du auch vorher gar nicht sehen. Also es ist unfassbar. Also das einzige Team, was noch mehr einen Scheißtag hatte als die Buffalo Bills, waren glaube ich echt die Tennessee Titans. Da hat wirklich, es hat nichts funktioniert, wirklich gar nichts. Also wir haben ja letzte Woche die Frage gehabt, ey, hier Ryan Tannehill, wie konnten die Dolphins so einen geilen Quarterback gehen lassen? Vielleicht wieder das beste Beispiel dafür, dass man eben alles in Betracht ziehen sollte. Auch ein Spiel von Ryan Tannehill, wo er 4 Interceptions wirft und nur einen Touchdown. Ein rabenschwarzer Tag für den Quarterback. Aber das Team hat generell nicht funktioniert. Also du hast Verletzungsprobleme gehabt, ja. Auch ein Brown musste irgendwann verletzt dann runter. Du hast in der Defense aber auch wirklich... Es hat ja nichts funktioniert. Nicht mal gefühlt ein PAT oder ein Field Goal hat funktioniert. Es hat nichts funktioniert. Alles ist schiefgelaufen. Und die Texans hatten einfach Bock. Und das hast du schon auch in den Spielen gegen die Patriots gemerkt. Wenn die Texans sich zusammenraufen und als ein Team auftreten, sollte man die nicht unterschätzen. Und wenn du siehst, wie Tyrod Taylor da einmal zum Touchdown gelaufen ist, wo er wie 4 Meter in der Luft steht und das Tackle hinnimmt. Also das war schon großes Kino, wie leidenschaftlich die Texans da das Spiel angegangen sind. Und das macht dann auch Spaß zu sehen, weil den gelingt dann auch ein Sieg im Vergleich zu den Lions. Und die Titans hatten, und die Titans haben einfach wirklich einen beschissenen Tag gehabt. Viele, 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 viele unnötige Strafen auch. Also wirklich, die haben das Spiel komplett weggeworfen. Es hat nichts funktioniert, gar nichts. Und wie willst du das vorhersehen? Die Titans hatten den größten Lauf der Liga, haben die letzten 6 Spiele gewonnen. Die Texans, da ging gar nichts mehr. Wie willst du das vorhersehen? Es geht nicht. Es war einfach Tagesform und der Sieg ist absolut hochverdient. Und wenn Mike Vrabel nach dem Spiel sagt, der größte Feind auf dem Platz heute waren wir selber, vor allem unsere Offense, der dann weiß halt Bescheid.
Ja, und Tyrell Taylor hat das echt gut gemacht. Ja. Also neben was der Gegner dir gibt, das ist die alte Football-Regel. Und die Tennessee Titans haben Fehler gegeben. Die haben mit Letzifair zu sicher, dass so, ja, wenn die bei der Pille und die Pillen-Army und alle sagen, wir verlieren, warum verlieren wir einfach mal nicht? Und da muss man sagen, das ist Kampfgeist. Das hat mir echt gefallen. Und ja, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Abwarten. Also das wird jetzt nicht die Regel, dass die jetzt durchmarschieren und nein, sagen, ey, Digga, Helden in der zweiten Reihe. Die Titans haben sich dafür auch selber, also wirklich selber zu oft ein Bein gestellt. Und deswegen kam das Ergebnis zustande. Und
aber du siehst halt, dass jedes Team dieses Jahr angreifbar ist. Die Rams, die Bills, die Titans, die Bengals, jedes Team, was mal einen Lauf hat, kann dann von irgendeinem Team, wo es gar nicht läuft, dann sofort besiegt werden. Du darfst in dieser Season nicht nachlassen, wenn du da ein bisschen nicht einen optimalen Tag hast oder nicht den Gameplan hast oder nicht das Potenzial ausschöpfen kannst an dem Tag, weil du einen schlechten Tag hast, dann verlierst du. Und das macht dieses Jahr so Spaß zuzusehen, weil du nichts predikten kannst. Und für mich, das Zitat des Spieltags kam von Rex Burkhead, der gesagt hat, die Situation, als Tyrod Taylor zum Touchdown gesprungen ist, ich habe, als ich meinen Quarterback da reinspringen gesehen habe und wie er hochfliegt, dachte ich nur, oh scheiße, hoffentlich kommst du in einem Stück da wieder runter. Das hat mich, der Spruch des Spieltags hat mich komplett recht, weil ich habe auch erst Angst gehabt, dass er sich da verletzt, hat er zum Glück nicht getan. Und die vielleicht schönste Feel-Good-Story, Des Fitzpatrick, kennt ihr wahrscheinlich die meisten von euch nicht. Ihr kennt Minka, ihr kennt Ryan Fitzpatrick, aber Des Fitzpatrick ist euch wahrscheinlich kein Begriff. Das ist der Receiver von den Titans. Das ist sogar der Third-Round-Pick der Titans. Und der Third-Round-Pick der Titans war im Training-Camp vor der Season so schlecht, dass sie ihn gecuttet haben. Ja? Und es war jetzt der zweite Third-Round-Pick, den die Titans jemals in ihrer Franchise-History cutten. Und der ist den kompletten Waiver-Markt durchlaufen. Kein Team wollte ihn. Also er war so schlecht nach seiner eigentlich starken College-Zeit, dass ihn niemand wollte. Und durch die ganzen Receiver-Probleme, die sie jetzt hatten, Verletzungen und so weiter, hat Mike Vrabel ihn jetzt zurückgeholt und gesagt, komm Junge, zweite Chance. Und der hat in diesem Spiel einfach den Touchdown gefangen von Tannehill, den einzigen Touchdown-Pass von Tannehill, also einen 18-Jahr-Touchdown. Und wie er sich dann gefreut hat, das war für mich der schönste Moment. Ja, die haben gegen die Texans verloren, aber als jemand, der von allen abgeschrieben wurde, dann notgedrungen zurückgeholt wird und du fängst dann einen Touchdown und siehst die Emotionen, das ist für mich auch dieser Sport, diese Liga zu sehen. Es kann einen Moment alles schief laufen, es kann aber auch im nächsten Moment wieder gut laufen. Du siehst auch bei Newton, das ist wirklich Emotionen, das willst du sehen und das ist schön.
Definitiv. Nächstes Spiel. Also Burrows Outfit vorm Spiel.
Hab ich war gar nicht gesehen. Nicht
so schwer. Alter. Also
ja, ich hab's nicht gesehen.
In Dominican Zoo. Hatte ein sehr buntes, flauschiges, also sah aus wie ein Teddybär, nur halt irgendwie in Kunterbunt von Jordan, so ein Komplettanzug, so ja. Jacke passend zur Hose. Muss man tragen können. Also sagen wir es mal so, unser Kollege Domisch würde das bestimmt, wenn es das mit Shorts geben würde, auch kaufen. Muss man, also ich mag bunte Schuhe und ich mag, aber das war mir jetzt zu bunt. War auch kein Blau drin. Dazu hatte Burrow dann eine blaue Pudelmütze, dann die Sonnenbrille und die Schuhe. Also es passte irgendwie alles. Und er sah so aus wie, boah, Diggi, ist mir egal, ich fahre nur mal eben schnell zur Tankstelle. Nee, so ist er nach Las Vegas geflogen. Und ganz viele haben gesagt, ja, Raiders, Diggi zu Hause, Macht. Habe ich auch gedacht. Also ja, das machen die und das, nee, und das kriegen die hin. Und ja, und Gruden weg und so weiter und so fort. So, Gruden taucht jetzt langsam wieder auf. Also zu Recht, finde ich, klagt er jetzt gegen die Liga und sagt, Moment mal, also ihr habt da irgendwie Snyder untersucht, da gibt es 64.000 E-Mails und die einzigen, die rausgekommen sind und die von euch vor allem in die Medien getragen worden sind, meine, deswegen klage ich da mal gegen. Hast du eine reelle Chance? Also Goodell sollte sich warm anziehen, denn der Anwalt von Gruden sagt ganz trocken, wir möchten die anderen E-Mails jetzt auch sehen und die möchten wir jetzt öffentlich machen. Also die Schlammschlacht ist noch nicht zu Ende und das Ganze zu Recht. Wird also spannend. Was nicht so spannend war, war also Raiders Offense. Auf der anderen Seite, Bengals Football.
Ja, es war lange Zeit ein sehr ausgeglichenes Spiel und irgendwann hat die Raiders Offense aufgehört zu funktionieren. Da waren auch sehr viele seltsame Würfe von Derek Carr bei, den ich ja normalerweise immer schütze vor dir und sage, der ist gar nicht so schlecht, aber in diesem Spiel...
Jetzt darf ich, oder?
Ja, kannst gerne machen.
Da war er wieder.
Also auf jeden Fall, da waren Würfe bei, weiß nicht, ein Play, wo Josh Jacobs rausläuft und einfach nur den Ball braucht, um ein paar Yards zu machen und Derek Carr wirft ihn auf die falsche Schulter und Jacobs ist so überrascht, dass er den Ball nicht bekommt. Da waren so ein paar Sachen bei, die Carr dieses Jahr schon besser hinbekommen hat. Und das hat er nach dem Spiel auch gesagt, die Offense steht und fällt mit mir. Ist natürlich also auch irgendwo richtig, wenn der Quarterback nicht funktioniert hat, die Offense ist schwer. Das war so eines dieser Spiele. Und auf der anderen Seite ist natürlich schön zu sehen, dass wenn Joe Burrow ein solides, gutes Spiel macht, sie immer noch einen Joe Mixon haben, der ein überragendes Spiel machen kann. Die Bengals haben endlich wieder gezeigt, was sie drauf haben. Sie haben in den letzten Wochen ja auch hart gestruggelt. Joe Burrow hatte auch schlechte Spiele. Jetzt haben sie auswärts einen wichtigen Sieg eingefangen in die Raiders. Und das haben viele gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also wir haben ja beide auf die Bengals getippt. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass beim Bromance-Podcast da irgendwie 5 Leute auf die Raiders gesetzt haben oder so. Also scheinbar war das für viele nicht so vorhersehbar. Ich finde es für die Bengals-Fans großartig, weil das Team macht mir einfach Spaß. Ich liebe es, Joe Burrow spielen zu sehen. Ich liebe es, Joe Mixon laufen zu sehen. Die hatten ja auch Jahre hinter sich, also in den letzten 10 Jahren waren viele Jahre bei, wo sie nicht so viel mit den Playoffs zu tun hatten. Bin gespannt, was dieses Jahr drin ist. Also wenn du in die Division guckst, die sind hinter den Ravens auf Platz 2 mit 6-4, da ist noch alles drin.
Und die Raiders sind jetzt hinter den Chiefs. Also ja. Da ist halt, und das ist das Geile an der NFL, jede Woche kann halt alles passieren. Und das ist das beste Beispiel. 13 Punkte zu Hause in diesem wirklich großartigen Stadion. Da wurde es ganz, ganz schnell still, denn du hast es gerade richtig gesagt, K hatte wieder so ein paar lichte Momente, aber dann wieder so Momente, wo du gedacht hast, so, ja, deswegen kriegt er immer von Spengemann Lack, immer.
Man muss auch sagen,
da macht er es wieder, der passt, nein, doch nicht in die Richtung, guck mal, nein, und mach das anders, nein, so, und da hat sich Burrow gesagt, weißt du was, ich mach das anders, ich mach das kurz, ich gebe mal den Ball am Mixon ab, komm, also sag mal hier, Mixon, möchtest du heute mal über 100 Yards haben? Also was hältst du von 123? Ja, okay, alles klar, Quarterback, mal gib mal her die Pille, so, alles klar, mach ich. War eine solide und vor allem runde Offense und mit einer runden Offense nimmst du zum Beispiel, wenn du einen guten Lauf durch die Mitte etablierst, nimmst du natürlich so wirklich blitzende Konzepte weg, du nimmst Passrusher weg wie Crosby, dann hast du einfach eine andere Situation und diese andere Situation war irgendwann da und dann waren die Raiders hinten und dann sind sie hinterhergelaufen und sind halt nicht mehr hinterhergekommen.
Ja, zumal die Defense der Bengals ja auch ein starkes Spiel gemacht hat. Also es gab eine Zeit, wo die Raiders 6 Third Downs nacheinander nicht hinbekommen haben und in diesen Third Down Fails waren 2 Sacks und Fumble dann plötzlich dabei. Also die Bengals Defense hat auch echt mit der groben Kelle ausgeteilt. War ein starker, verdienter Sieg von Cincinnati, würde ich sagen. Du meintest natürlich, dass die Raiders nicht hinter den Chiefs, sondern hinter den Chargers sind, aufgrund des Verlaufes des späten Spiels.
Ja, also das musst du noch mit
nichts gesagt.
Ich hatte erst einen halben Kaffee.
Ja, und ich meine, AFC West, Denver und Las Vegas, beide stehen 5-5 und sind damit das Schlusslicht der Division. Es gibt andere Divisions, da wären sie mit dem Score sehr weit oben. Also die AFC West... Ich
schon in der festes Playoff-Ticket gezogen.
Die AFC West und die AFC North sind beides dieses Jahr sehr, sehr gnadenlos.
So, apropos gnadenlos. Wir haben zwei Sprachnachrichten. Eine Sprachnachricht. Also Mike ist ja Besitzer eines Pyjamas. So, ja. Eines Patriots-Pyjamas. Habe ich ihm geschenkt. Und inzwischen gibt es wieder Pyjamas. Die gibt es tatsächlich immer selten. Das ist jetzt so ein bisschen so DDR-Style. Also, oh, wenn es da ist, müssen wir es schnell kaufen. Aber es ist tatsächlich so. Es gibt gerade bei Tars Pyjamas. Und wir haben eine Sprachnachricht genau dazu. Also wir kriegen immer geile Sprachnachrichten. Aber die hat mich jetzt echt verwundert, weil es bedankt sich jemand für den Tipp des Pyjamas.
Moin, liebe Grüße von Markus aus Ostfriesland. Ich bin gerade am Podcast von euch hören, an der Freitagfolge. Da klingelt es bei mir. Was kommt? Mein Paket von Tars und mein New England Patriots Pyjama. Und ihr hattet ja in der Montagfolge, glaube ich, lass mich nicht lügen, das erwähnt, dass bei Tars jetzt wieder Pyjamas sind. Ich habe mir den jetzt erstmal bestellt direkt dann, Ha, ist das herrlich. Ich wollte einfach mal Danke sagen, dass ihr so schöne Werbung auch für TAS macht. Der passt super. Herrlich. Dankeschön. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Und natürlich noch, mega geiler Podcast. Macht weiter so. I love you both.
So, oh, und das ist jetzt dein Pyjama-Buddy, Digga.
Oh mein Gott, also sehr, sehr liebe Sprache. Dass sich jemand für Werbung bedankt, ist auch neu. Also der hat einen richtig guten Tag gehabt.
Der hat sich halt gefreut. Und das ist ja auch so. Und deswegen habe ich gesagt, weißt du was? Habe ich angerufen bei Frederik und habe gesagt, pass mal auf, gib mir mal ein paar Pyjamas, ne? So Pyjamas. Und bei mir auf dem Instagram-Account könnt ihr tatsächlich gerade Pyjamas gewinnen, nämlich zur Partie, über die wir jetzt gleich sprechen. Ich habe nämlich einen Cowboys-Pyjama und ich habe einen Chiefs-Pyjama. Und die könnt ihr bekommen, müsst ihr nur auf dem Instagram-Account vorbeigucken, denn Mike liebt seinen Pyjama, der ist inzwischen auch schon an gewissen Stellen sehr durchgerutscht, weil er natürlich regelmäßig da drin irgendwie twitcht und streamt und macht und tut und ja, ich glaube, Mike kriegt zu Weihnachten, vielleicht schenke ich ihm Dolphins-Pyjama, man weiß Gott. Es nicht. Hallo, was?
Ich freue mich.
Du in diesem Türkis wirst du sehr schön schlafen.
Ich glaube auch.
Und schön schlafen Zahn. Haben die Cowboys-Fans auf keinen Fall und Kolja hat eine Anmerkung dazu.
Hey Carsten, hey Mike, hier ist Kolja aus Darmstadt. Ich verstehe, also ich schaue gerade Cowboys gegen die Chiefs, was du kommentierst, Carsten. Und ich verstehe das Gameplay in der Offense von den Cowboys überhaupt nicht. Die haben sich bis jetzt so auscoachen lassen von den Chiefs. Du merkst, dass das Laufspiel nicht funktioniert und du merkst, dass Screen Passes nicht funktionieren. Klar, deine beiden besten Receiver mit Amari Cooper und mit CeeDee Lamb sind raus, aber trotzdem merkst du doch nach dem zweiten oder dritten Versuch, dass das, wenn du das schon mal gespielt hast, dass das nicht funktioniert und die spielen es immer weiter. Wundert mich ein bisschen und finde ich ziemlich schwach, was dort gecallt wird an Spielzügen und wollte eure Meinung dazu mal hören. Ja, wie gesagt, ziemlich enttäuscht, dass es ein Dallas Cowboys-Game ist mit jetzt gerade mal 9 Punkten auf dem Scoreboard, die nur aus Field Goals entstanden sind.
Ja, 431,9 Yards, das ist das, was die Dallas Cowboys eigentlich zu leisten imstande sind pro Spiel. Damit sind sie Spitzenreiter der NFL, habe ich gestern in der Übertragung immer wieder gesagt. Und das trotz zum Beispiel dem nicht so erfolgreichen Spiel gegen die Denver Broncos. Und da muss man sagen, also die können schnell. Jetzt ist Amari Cooper mit Corona zu Hause, kriegt keine Luft, darf nicht mitmachen. Also eine Angriffswaffe fehlt. Dann CeeDee Lamb, kurz vor der Halbzeit, geht zu Boden, schlägt mit dem Kopf auf, Concussion-Protokoll. 2 Anspielstationen weg. Trotzdem hast du Ezekiel Elliott, der aber irgendwie auch nicht zum Laufen kommt. Und dann hast du auch noch Schulz und. Aber irgendwie war das gar nicht rund. Und der Grund ist ganz einfach. Kansas City hat sich mal mit einer ganz anderen Defense da aufgestellt. Chris Jones, 3,5 Sacks, einmal einen Ball runtergeschlagen und so weiter und so fort. Geile Arbeitsleistung von der Chiefs Defense. Und man muss sagen, der Klatscher ist zwar weg an der Seitenlinie der Dallas Cowboys, aber das war jetzt irgendwie schon wieder so, als wäre es vor Jahren gewesen. Das war nicht rund und das Coaching war wirklich merkwürdig.
Ja, in den letzten 3 Spielen, 2 Spiele verloren. Ich glaube, die Cowboys-Fans werden jetzt ein bisschen geerdeter, weil in meinem Twitch-Chat kamen jedes Mal die Cowboys-Fans rein am Montag mit Victory Monday. Juhu! Ja, ich glaube, dieser Montag ist kein Victory Monday. Und ja, Mary Cooper hat gefehlt und ja, CeeDee Lamb hatte dann oder wurde dann auch angeschlagen. Ich fände es aber ein bisschen jetzt zu einfach, es nur auf diese beiden runterzubrechen. Du hast gerade auch schon selber gesagt, das Coaching war nicht gut, beziehungsweise das Coaching auf der anderen Seite war besser. CeeDee Lamb hat vorm Spiel schon groß getönt, ist Next Man up. Wenn Cooper fehlt, muss ich ihn ersetzen, werde ich auch. Nee, also ich finde es auch schwer, das alles zu analysieren. Die Chiefs hatten nach 4, 5, 6 Wochen die schlechteste Defense der Liga und halten jetzt die Cowboys bei 9 Punkten und lassen keinen Touchdown zu. Es ist so abstrus dieses Jahr. Aber ja, sie haben gut Defense gespielt. Sie hat einen überragenden, also wirklich überragenden Chris Jones, der wahrscheinlich die beste Defense-Leistung des gesamten Spieltags gezeigt hat, also individuell gesehen. Was mir gefallen hat, was Andy Reid gemacht hat mit seiner Mannschaft, sie haben ganz, ganz oft Plays angezeigt in der Defense, die aber dann doch anders gespielt worden sind. Also du hast so oft gesehen, dass ein Matthew den Blitz angedeutet hat, aber dann doch, bevor der Snap kam, sich hat fallen lassen und so Prescott irritiert hat. Und das war ganz, ganz oft der Fall, dass sie Plays angedeutet haben und dann doch anders gespielt haben. Und ich glaube, sie haben es dann irgendwann geschafft, in den Kopf von Dak Prescott zu kommen. Das willst du als Defense, du willst in den Kopf des Quarterbacks und ihn aus der Fassung bringen. Und das haben sie geschafft. Also ich finde, Richtung Ende des Spiels, wo die Cowboys ja nochmal die Chance hatten, ranzukommen, wo Prescott dann auch die Interception wirft, da hast du in seinen Augen schon gesehen, anders als sonst, dass er sich nicht sicher war über das Play, was er jetzt gleich spielen wird. Also dieser Moment vorm Snap, wo du in die Augen des Quarterbacks siehst und schon so den Zweifel am Spielzug erkennst, das war in diesem Spiel der Fall und das ist ganz klare Coaches-Arbeit und dann auch Teamlob, weil sie das gut umgesetzt haben. Das war ein Defense-Sieg, weil die Offense der Chiefs, also klar gab es die tollen Plays auf Kelce und Co., aber und auch Tyreek Hill hatte sehr, sehr starke Momente, aber wenn du jetzt siehst, kein Touchdown, 260 Yards, da sind wir auch andere Stats von Mahomes gewohnt. Das war ein absolutes Defense-Spiel. Ich habe vorher gesagt, das wird ein High-Scoring-Game. Nö, überhaupt nicht. Ich höre auch auf, vorm Spiel irgendwas zu sagen, weil es wird eh anders kommen dieses Jahr. Ich war insgesamt vom Spiel ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir schon mehr gewünscht, oder? Also offensmäßig.
Offensivtechnisch gebe ich dir recht.
Defense mega.
Am Ende zweiter Halbzeit haben die Chiefs plötzlich gar nichts mehr offensivtechnisch hingekriegt. Es war auch symptomatisch, irgendwie direkter Snap zu Kelce, der dann seinen zweiten Rushing-Touchdown der Karriere erläuft. Das war halt, du hast gemerkt, okay, wir müssen hier mit Assen im Ärmel arbeiten, weil also Dallas hat halt auch eine extrem gute Defense. Und wenn dann zwei gute Defenses aufeinandertreffen, dann ist das halt so. Micah Parsons, großartige Rookie-Leistung, also der Typ gefällt mir richtig gut. Und auf der anderen Seite haben sie einfach gesagt, weißt du was, komm, wir zeigen mal einen Look, Anni, wir schuggern wieder zurück, Anni, doch nicht. So, und das hat echt richtig gut funktioniert. Und man muss wirklich sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Die Chiefs haben das super gemacht. Und vor allem, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast im Fernsehen, die Chiefs, also die haben uns so liebe Nachrichten geschickt. Ich war echt baff. Ich habe nur nett gefragt bei Mr. Hunt. Ich habe gesagt, wir übertragen das Spiel. Könnten wir vielleicht so eine Grußbotschaft haben? Und dann legten die los. Da hat uns der Hunt persönlich eine Grußbotschaft geschickt.
Ich habe es auf seinem Instagram-Kanal gesehen. Ich fand es auch großartig. Ich habe mir alles gehört. Vor allem ProSieben Max.
Nein, nicht ProSieben. Nee, das, du hast doch nicht richtig zu. Warte. Wir sind nicht ein Sender. Wir sind ein Land. Wir sind, wenn du genau hinhörst, sind wir ein Land. Also ProSieben ist ein Land. Pass auf, ich sag dir warum. Hör genau hin. Warte.
Hey, this is Chris Jones. And you are watching the Kansas City Chiefs versus the Dallas Cowboys on ProSieben Max. Go Chiefs.
ProSieben. Wir sind ein Land.
Ja, meine ich ja. Das war ja so lustig. ProSieben. Die Aussprache. Mega. Mega geil, dass du das rangezogen hast.
Ja, da geht's ja gar nicht darum. Ich find's halt geil, dass die Chiefs das gemacht haben. Ich habe ja nur nett gefragt. Aber,
Carsten, das ist halt der Punkt. Wenn du nicht gewesen wärst, hättest du diese Aufnahme gegeben. Nein, deswegen mega geil, dass du es rangezogen hast.
Achso, danke schön. Ja, aber ich wollte mal sagen, ich finde die Chiefs. Sag mal, Prinzessin, Schatz, was ist denn heute los mit dir? Alter, das Glockenbach.
Ja, mein, das Glockenbach. Wenn du nicht mit Komplimenten umgehen kannst.
Nicht um die Uhrzeit, der Kaffee, der war nicht lecker und dann war der auch noch klein. So.
Du hast so eine schöne Stimme.
Wer nicht mit Pressekonferenzen umgeht.
Hat
dir
schon mal jemand gesagt, Carsten, dass du eine schöne Stimme hast?
Hör doch mal auf hier. Mann. Hier. Also, wer nicht mit Pressekonferenzen umgehen kann. Pete Carroll. Mucksch. Pressekonferenz. Wird was gefragt. Sagt, nö, ich gehe. Und geht raus. Und
kam wieder, ne?
Und kam dann aber wieder, weil er sich überlegte, ah, warte mal, I'm just here so I don't get fined. Da war doch mal was mit Marshawn Lynch. Bin wieder da. Gab's noch Fragen? Entschuldigung, ich musste mal kurz raus. Der ist mucksch. Der ist echt mucksch. Denn es stand an, das Battle of the Birds, also die Arizona Cardinals ohne Kyler Murray, darauf mit dem 34-jährigen Colt McCoy, gegen Russell, ich bin wieder da, Wilson. So. 23-13. Habe ich mir etwas anders vorgestellt. Ich habe mir gedacht, das ist so ein 23-20 oder so. Also ich habe eine größere Chance für die Seattle Seahawks gesehen, zu Hause. Wo man eigentlich immer sagt, Seattle zu Hause, 12. Mann, 12. Frau, Rambazamba in der Bude, volle Eskalation, Krawall und Remi-Demi. Aber nee, Krawall und Remi-Demi haben tatsächlich nur die Arizona Cardinals gemacht und vor allem Zach Ertz. Also die können froh sein, dass sie den haben.
Ja, ich bin auch enttäuscht, weil die Woche zuvor haben die Cardinals ohne Murray zu Hause 34-10 gegen die Panthers verloren und da hattest du eigentlich die Blaupause dafür, wie du gegen die Cardinals spielen solltest, wenn Murray fehlt. Und wir haben auch beide gesagt, ohne Murray in Seattle, das ist die Chance, nochmal ranzukommen, das sollten die Jungs eigentlich machen. Haben sie nicht gepackt und dafür gibt es mehrere Gründe. Ich bin, oder also sie haben ja einen neuen Offensive Coordinator bekommen. Brian Schottenheimer hat die letzten Jahre viel kassieren müssen für den Seahawks-Fans. Sie haben jetzt Shane Waldron als OC geholt und so langsam muss man auch drüber reden, ob das bisher gefruchtet, weil wenn du siehst mit Lockett und Metcalf und Everett, was eigentlich Wilson für Waffen hat, das ist ein bisschen zu wenig, was bei rumkommt. Man muss aber auch sagen, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich finde nach wie vor, dass Wilson seit der Verletzung nicht der Wilson ist, der davor war. Und wenn du einen Spieler zu früh aus einer Verletzung zurückholst, dann bestrafst du dich selbst. Vor allem, wenn du einen Backup hattest mit Geno Smith, der das nicht schlecht gemacht hat. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir Geno Smith gewonnen hätten, weil da gab es auch ein paar Plays von einem DK Metcalf, wo Drops dabei waren, die du auch nicht gewohnt warst aus den ersten Wochen. Da hat es, die Basics haben gefehlt, die sicheren Bälle haben gefehlt, Wilson wirkte sehr, sehr oft konfus in den Plays, dass er nicht wusste, wo er eigentlich hinspielen will. Wenn er dann mal jemanden gefunden hat, hat er den Ball auch noch gedroppt. Also sie haben nie in diesem Spiel in die Spur gefunden und die Cardinals haben es einfach eiskalt und gut gemacht. Also Colt McCoy, Chapeau, war das beste Spiel von ihm in diesem Jahr, hat das clever gemacht, hat immer, wenn es brenzlig wurde, Zach Ertz gefunden, den haben sie nicht stoppen können. Und wenn es dann mal eine Free-and-Out-Möglichkeit gab oder in der Red Zone einen dritten Versuch der Cardinals, gab es einen Jamal Adams, der irgendwie eine Pass-Interference gezogen hat und die Cardinals ein neues First-Down bekommen haben. Also das war einfach keine gute Teamleistung. Zwei Fumbles von Wilson, da habe ich auch mehr erwartet. Und für mich ist es jetzt offiziell, die Seattle Seahawks werden die Playoffs verpassen, weil sie stehen jetzt 3-7. Es gab erst ein Team, glaube ich, was nach 3-7 nochmal die Playoffs erreicht hat. Und ich glaube nicht, dass die Seahawks hier das zweite Team werden.
Moin ihr beiden, Max aus Rostock. Und wie man an meiner Stimme, glaube ich, hört, ich bin leicht emotional angegriffen nach dem, was die Seahawks da letzte Nacht abgeliefert haben. Und was soll ich sagen? Die Season der Seahawks ist over. Was willst du da noch anderes sagen? Es geht für uns nur noch darum zu verhindern, dass die Jets im nächsten Draft 2 Top-10-Picks in der ersten Runde haben. Und vielleicht kriegen wir es hin, dass wir selber noch irgendwie Draft-Picks angehortet bekommen. Um mehr geht's nicht. Und das ist eine bittere Wahrheit, die einfach unfassbar wehtut. Aber wenn du so spielst, wie du spielst, dann kannst du es auch nicht. Dann geht es halt auch nicht anders und dann ist das jetzt gerade das, was wir leisten können. Und das ist scheiße und das reicht nicht. Und dementsprechend, ja, wir brauchen wahrscheinlich wirklich einen radikalen Umbruch. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ich bin eigentlich jemand, der auch immer zu Pete Carroll hält, aber ich glaube, so langsam muss man auch über ihn reden. Aber ja, gerne eure Meinung dazu. Und bitte seid nicht zu böse. Ich halte das, glaube ich, heute nicht aus. Ich wünsche euch aber einen wundervollen Tag.
Du hast völlig recht. Man muss über einen Umbruch nachdenken. Ob es jetzt Carroll ist, ob es dies ist, ob es das ist. Wo holst du den Impuls her? Die Saison ist definitiv, die kannst du abhaken. Also Cardinals vorneweg, dahinter die Rams und. Jetzt die 49ers, dass sie auch noch wieder in die Spur finden. Man muss gucken, wie es weitergeht. Ich würde jetzt nicht zu schwarz malen. Da war natürlich Verletzung dabei, da war das dabei. Aber irgendwo muss ein neuer Impuls herkommen, wo der herkommen soll, weiß ich nicht. Aber abwarten, die Saison ist noch lang und dann ist Offseason und dann ist Trade und dann ist hier und dann ist da und plötzlich kann so ein Seahawk auch wieder Phönix aus der Asche nächstes Jahr wieder auferstehen.
Ja, aber ich verstehe das gebrochene Herzchen von Max da schon und ich würde es auch jetzt nicht noch weiter kaputt machen wollen, aber es kommt ja auch nicht wirklich aus dem Nichts. Also wir haben vor dem Jahr auch schon, also vor der Season auch schon analysiert, dass wir glauben, dass Seattle das schwer haben wird und eventuell die Playoffs verpassen wird. Dass es jetzt so deutlich aussieht, also 3-7 standen sie erst 2009 das letzte Mal unter Carroll. Und wenn er schon so frustriert die Pressekonferenz verlässt und so kommt, siehst du ja, dass er auch angegriffen ist. Und die nächsten Spiele werden nicht einfacher. Also Washington steht vor der Tür, da läuft's auch gut. Die Niners, da läuft's gut. Es kommen nochmal die Rams, es kommen auch nochmal die Cardinals. Das wird nicht viel besser und er hat irgendwo schon ein bisschen recht. Ich will jetzt auch nicht schwarz malen, weil du hast eigentlich mega die Waffen. Du musst eigentlich mit einem Wilson, mit einem Metcalf besser spielen. Muss man auch langsam über Pete Carroll reden? Es ist eine Frage. Ich sag nicht, dass man es muss. Ich werf die Frage rein, weil diskutiert werden sollte es, da in den letzten Jahren das Team schon hier und da hinter den Möglichkeiten blieb. Und so krasse, gute Arbeit er geleistet hat. Und ich mag Pete Carroll super gerne. Ich finde es ein super cooler Typ. Irgendwann muss man die Frage stellen.
So. Wer super geile Arbeit geleistet hat, und ich also ihr alle kennt hier Da Vinci Code, das Sakrileg, den berühmten Büßergürtel, also die Dornen, die ins Fleisch des Oberschenkels des Albino schneiden. Puh, fand ich hier unheimlich, die Szene. So fühle ich mich gerade, wenn ich jetzt über Justin Herbert reden soll. Denn Justin Herbert oder Tua Tagovailoa, das war die Frage. Und die Scouting-Abteilung sagt, ah, nee, Pac-12, Oregon, nee, wir nehmen mal Alabama. Komm hier, Tua, wir nehmen Tua. Und dann war der kleine Justin in Los Angeles. Und dann war der Tyrod beim Teamarzt. Der hat ihm kurz eine Spritze in die Lunge gerammt. Und daraufhin saß der kleine Justin an der Seitenlinie. Und dann kam der Coach zu ihm und sagte, du Justin, mach dich mal fertig, du spielst jetzt. Okay, Coach. Und ab diesem Moment ist er gekommen, um zu bleiben. Und es ist beeindruckend, was dieser junge Mann, und ich meine wirklich junger Mann, jetzt in seinem zweiten Jahr abliefert. Es ist phänomenal. Ich finde, das Ganze gestern, sowohl Pittsburgh als auch die Chargers, das ist für mich so eins der Spiele dieses Spieltags, das man sich gerne nochmal angucken kann. Denn beeindruckend. 41-37 schlagen die Chargers dank eines überragenden Justin Herbert die Pittsburgh Steelers. Und auch die Pittsburgh Steelers haben geilen Football gespielt. Also es ist wirklich Football, wo ihr sagen könnt, wenn ihr einen Game Pass habt, guckt euch gerne nochmal 40 Minuten Zusammenfassung an. Sehenswert.
Ja, und du hast auch gesehen, wenn Big Ben die Wochen zuvor da gewesen wäre, hätten die Steelers glaube ich, nicht unentschieden gespielt gegen die Lions. Also auch ein starkes Spiel gemacht. Herbert war einfach besser. Es ging hin und her. Es hat super viel Spaß gemacht zuzusehen, weil eben beide Teams alles abgerufen haben. Was mir nicht gefallen hat, es gab so ein paar Situationen, einmal die Chargers gegen die Steelers, der eine Hit gegen Harris und so weiter, die hätten vielleicht härter bestraft werden müssen, da waren die Referees nicht ganz auf der Höhe. Und eine Situation, wo Cam Hayward, also das macht man nicht, den auf dem Boden liegenden Herbert in die Magengrube schlägt und dafür nicht ejected wird. Also, das ist im Endeffekt die gleiche Strafe gewesen, wie Clyde Edwards-Helaire bekommen hat für sein Fingerzeigen auf den Gegner, Taunting, oder Unsportsmanlike Conduct, ich blick da auch nicht mehr durch, was ist, also ist ja, sie callen ja, was sie wollen. Mir macht das keinen Spaß. Also ich reg mich auch schon über Schiri-Entscheidungen im Fußball auf, das ist ja Tradition, aber bitte lasst nicht anfangen, jetzt in der NFL durch dieses Taunting genauso zu werden. Das ist dann genauso schlimm, wie wenn jemand einen anderen im Bauch schlägt. Verstehe ich zu 0%. Aber zum Spiel, 41-37, das Spiel des Spieltags, eben neben Vikings gegen Packers. Ich versuche seit Wochen Austin Eckler von Frohny zu bekommen, aber sie will ihn nicht traden. Er hat ja auch ein krasses
Spiel. Mit Recht.
Ja, wenn du siehst, wieder 4 Touchdowns, natürlich Wahnsinn, ist eine mega Waffe, egal ob als Receiver oder als Running Back. Mit Recht, sie hat ihren Spieltag gewonnen im Fantasy Football in unserer Liga. Ich habe meinen zum Glück auch gewonnen. Ich bleibe damit das beste Team der Liga, Carsten. Und dadurch, dass du verloren hast, es tut mir leid, das so zu sagen, aber
ich habe mein Fantasy-Team das letzte Mal vor 3 Wochen aufgehabt. Ich denke, ich gebe
du,
auf.
Du bist
ich
jetzt das schlechteste Team der Liga. Lass uns traden. Ich will Kyle Pitts. Ich habe dir ein Angebot gemacht. Du musst mal reinschauen, Carsten.
Dann ja, was kriegen dafür? Den Platzwart von Unterhaching oder was?
Nein, du kriegst, schau mal rein, vielleicht kriegst du einen Ingram, vielleicht kriegst du einen Rager, vielleicht kriegst du einen Herbert.
Ich verliere sowieso, ich habe hier das Einzige, pass auf, ich habe alles. Ich habe Covid, ich habe IR, ich habe alles. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Totenkreuz.
Hör mal auf, nicht sowas jinxen. Oh
mein Gott. Na, aber ernsthaft, das ist das Einzige, was nur noch schlimmer
wäre. Ich gebe dir recht, du hast unfassbares Pech, aber ich habe dich als jemanden kennengelernt, der niemals aufgibt. Und auch kein Freund
von Tanking ist
eigentlich.
Ja. Tanking for Tua.
Ja, for Tua, super, super, oder? Wieso nicht mit Justin?
Hätten wir mal Hanking for Herbert gemacht.
Hanking for Herbert. Ja, also zum Spiel nochmal. Riesenleistung der Chargers. Die stehen jetzt 6-4. Die Steelers stehen 5-4-1. Beide Divisionen, die haben sie vorhin schon analysiert. Sehr, sehr eng. Aber es macht Spaß. Herbert Football macht Spaß.
Ja, und damit gibt es nur noch das Monday Night Game. Und wenn die Titans schon gegen die Houston Texans verlieren, dann sind wir heute Nacht alle Zeuge, wie die Giants 36-3 gegen die Buccaneers gewinnen. Das würde den abstrusen Spieltag abschließen. Hintenrum, rund.
Die Bucks haben noch kein Spiel zu Hause verloren. Die Bucks stehen 6-3. Die Bucks sind Super Bowl-Sieger. Also ich gehe felsenfest von einem hohen Giants-Sieg aus. Ich glaube, Daniel Jones läuft 5-mal zum Touchdown und Barkley wirft in 3 Trickplays zum Touchdown. Wird ein Riesenspiel. Brady 6 Interceptions, ist klar.
Ist völlig klar. Ist völlig klar. Ja, so, damit sind wir jetzt fertig. Ich kann mir jetzt endlich
einen richtigen Kaffee holen. Nein,
nein.
Was? Wir haben Thanksgiving Football.
Ach Mann, ich will jetzt Kaffee.
Heißt, wir müssen zwei Spiele noch tippen, mein Schatz. Nicht, ich darf ja nicht Schatz sagen, mein Freund, doch, kannst, mein Partner.
Du kannst Schatz sagen, so viel du willst. Thanksgiving Football, Freunde, das wird eine geile Nummer.
Ja.
Also Spiel 1. Das Klassische, das Essen ist da. Mutti ist bitte zum Tisch und keiner kommt, weil es läuft in den USA parallel. Chicago Bears mit, wir wissen nicht, ob Andy Dalton spielt oder Justin Fields gegen die Detroit Lions. Und am Thanksgiving wäre es eigentlich jetzt genau der richtige Zeitpunkt. 3 Punkte hinten gelegen und nur mit 3 Punkten gegen die Browns verloren. Also jetzt, ohne Scheiß, wenn jetzt die Lions nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht, was passiert.
Also wenn nicht jetzt, wann dann, oder? Muss man eigentlich fast sagen.
Ja, oder?
Thanksgiving, Nagy angezählt. Es würde schon passen auf jeden Fall. Ich weiß noch nicht, wie schlimm Fields verletzt ist, ob er ausfällt. Wahrscheinlich nicht, oder? Weiß ich ja, jetzt noch nicht.
Aber du hast gesehen, Dalton funktioniert. Vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich wüsste nicht, wen ich da jetzt aufstelle. Weiß ich wirklich nicht.
Und wenn die Lions so spielen wie vor 4-5 Wochen, haben sie eine Chance. Wenn sie so spielen wie zuletzt, haben sie keine. Wird, glaube ich, ein enges Spiel. Ich glaube, es wird kein schönes Spiel. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr enges, dreckiges Spiel mit einem Sieger, der da wie lautet, Carsten?
Ach komm, was soll's. Das glaube ich tatsächlich, aber nee. Also Najee Harris wusste es nicht, aber man kann wirklich unentschieden spielen. Aber ich glaube wirklich, und das meine ich jetzt ernst, ich würde gerne einfach aus emotionalen Gründen mal auf die Lions tippen. Aber nee, ich habe diese Woche beim Run-Dings da mit Roman gemeinsam auf die Lions getippt, das war nix. Ich sag die Bears.
Ja, ich habe ja ein Tippspiel ausgeglichen. Es steht jetzt insgesamt 6-6 in Woche oder vor Woche 12. Ich zeig dir und Roma mal, wie es geht. Ich tippe auf die Detroit Lions und sag, die Sterne stehen richtig an Thanksgiving und mit den Chicago Bears. Die Lions werden den ersten Saisonsieg einfahren. Und
wäre so schön.
Also wenn dann.
Das würde mich so freuen für Dan Campbell und Konsorten.
Ja, also mich auch. Auf der anderen Seite, glaube ich, wäre es aber auch der Sargnagel für Matt Nagy, was seine
Headcoach. Das willst du doch nur.
Nee, das will ich. Ich mag ja eigentlich Matt Nagy. Ich finde, dieses Jahr macht er fast alles falsch, was man falsch machen kann, neben der Front-Office-Arbeit im Draft in den letzten Jahren. Ich glaube, Matt Nagy ist jemand, der gehen wird in Chicago, der irgendwann wieder in die NFL zurückkommen wird als Head Coach und dann wieder zeigt, was er drauf hat. Ich glaube, das wird die Story bei Matt Nagy sein.
Ja. Das erste Spiel, was wir bei Pro7 Max übertragen, die Las Vegas Raiders.
Die Las Vegas Raiders.
Die Raiders. Ohne Scheiß, wie Koffein? Also, bist du auch so, dass du morgens erstmal 2 Kaffee brauchst, erstmal Ruhe brauchst? Ohne Scheiß. Also, ich bin um 8.20 Uhr aufgestanden, bin dann runter, hab mir einen Kaffee geholt und wir haben dann hier noch diesen Mikrofon-Scheiß gehabt. Also, ich bin ohne Scheiß.
Soll ich was sagen?
Ich hab zu wenig Ihnen im Körper.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist so ein bisschen Routine. Ja. Wenn du das immer hast, dann brauchst du das. Aber wenn du es dann einmal nicht hast, dann fällt es dir krass auf.
Ja, Kaffee, Kippe, Klo.
Ja, mir ging's so vor einem halben Jahr ähnlich. Ich habe mir so ein bisschen angewöhnt, am Morgen den Kaffee nach hinten zu verschieben, weil mich genau das genervt hat, dass ich so abhängig davon bin. Jetzt trinke ich so meinen ersten Kaffee meistens erst gegen 11 oder so. Also es geht bei mir noch.
Und trotzdem hat der Mann schon wieder Sprechdurchfall. Wie macht er das? So, also die Las Vegas Raiders. Siehst du, geht doch. Ich mach's nochmal. Las Vegas Raiders, geht doch. Also, die Las Vegas Raiders fliegen nach Dallas. Also in das Stadion, von dem Roman Motzkus immer sagt, Dach auf, Tür zu, Dach auf, Tür auf, Dach auf, Tür zu, Tür zu, Dach zu. Also, gibt's tatsächlich schon eine Stadionführung. Das ist das Witzige, weil es waren Leute in Dallas und haben eine Stadionführung gemacht. Der Mann, der die Stadionführung macht, erzählt, dass es einen deutschen Play-by-Play-Mann gibt, der genauestens sich darüber auskennt, über die Statistiken von Tür auf, Dach zu. So, habe ich Roman erzählt. Roman wusste das schon. Wir haben herzlich gelacht, weil es ist tatsächlich so. Also selbst die Dallas Cowboys wissen Bescheid, was wir hier in Deutschland veranstalten. Und wir veranstalten das ab 22.10 Uhr auf Pro7 Max. Freue ich mich drauf, denn es sind ja jetzt, salopp gesagt, 2 Teams, die müssen. Die müssen.
Ja, ich glaube, alles, was das Spiel Lions, Bears missen lassen wird, wird das Spiel jetzt hier halten. Ich glaube, Cowboys, Raiders wird ein cooles Thanksgiving-Spiel. Ich würde mich freuen, wenn die Raiders gewinnen, weil sie die letzten 3 Spiele alle verloren haben. Aber ich glaube, die Cowboys sind zu stark.
CeeDee Lamb im Concussion-Protokoll. Da dauert normalerweise ein paar Tage. Abwarten. Amari Cooper, wie lange ist das jetzt her mit seinem Covid-Test? Weiß ich nicht.
Könnte knapp werden, ne?
Das könnte knapp werden. Also du brauchst auf jeden Fall alle möglichen Waffen. Und wenn einer von beiden zurückkommt, macht es das Feld breiter und vor allem tiefer. Ich glaube tatsächlich, also Dallas, so ein Ding wie in Kansas City passiert dir nicht nochmal. Nicht zu Hause, nicht an Thanksgiving.
Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass sie ein starkes Comeback hinlegen und gewinnen. Deswegen wir beide auf die Cowboys.
Partie Nummer 2, Mathis Oberbach mit Volker Schenk auf Pro 7.
Denn, wir haben noch ein Spiel, ach ja, stimmt.
Ja, wir haben noch recht. Die Buffalo Bills zu Gast bei den New Orleans Saints. Und auch diese beiden Teams haben jetzt also beide verloren. Und das sind eigentlich geile Zutaten für einen Must-Win-Football-Abend. Also überleg mal, die Lions müssen gewinnen. Die Bears, ja, haben sich jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Dann die Raiders verloren, die Cowboys verloren, die Bills verloren, die Saints verloren. Das ist schon geil.
Also was tippe ich denn jetzt hier? Also aus Patriots Sicht, go Saints? Aber du kannst doch, sei mal ehrlich, und die Tipps sind dir scheißegal, weil die Stats lügen eh und die Bills verlieren jetzt letzte Woche gegen die Colts haushoch und gewinnen jetzt wieder wahrscheinlich. Ja, beide Mannschaften haben zuletzt enttäuscht. Die Saints haben die letzten 3 Spiele verloren, nach dem Trevor Siemian-Sieg gegen die Bucks. Und die Bills haben alles missen lassen gegen die Colts. Aber ich würde die Bills so einschätzen, und wenn du auch die PK von Micah Hyde nach dem Spiel siehst, die sind schon extrem angefressen von sich selbst, von der Leistung gegen die Colts. Ich glaube, dass sie, auch weil man nicht weiß, ob Kamara spielen kann für die Saints, ob er wieder fehlt, ich glaube, die Bills sind auf Wiedergutmachung aus und ich glaube, sie werden diese auch packen. Sie müssen, sie können die Patriots da nicht davonziehen lassen.
Nein, die Bills müssen. Und dieser Weckruf, dieses Interview von Parsons, dieses Interview...
Hyde.
Dieses Interview von allen Spielern. Also du musst ja wirklich nur mal auch bei Social Media... Und du musst bei CBS mal auf dem Instagram-Account, wenn du dann nach dem Spiel die Spieler, die beim Interview hinten durchhuschen, mit was für Blicken die in die Kamera gucken, sagt die Motto, ja, alles klar, nächste Woche gibt's richtig aufs Maul. Die haben sich selber gehasst in dem Moment, weil Football spielen tut eh weh. Du teilst aus, du steckst ein, du kriegst einen Hit, hier, da, tülü, so. Und dann verlierst du auch noch. Und dann verlierst du auch noch so. Das tut doppelt und dreifach weh. Und ich glaube, die Bills werden motiviert bis in die Haarspitzen kommen. Und ich glaube tatsächlich, das wird ein echt geiles Spiel. Und Josh Allen muss jetzt mal langsam wieder in die Spur kommen. Und auf der anderen Seite Trevor Siemian, der macht das richtig gut. So, aber die Defense, das hat mir gar nicht gefallen letzte Woche. Also wenn du so gegen die richtigen, die Originalen, also die Buffalo Bills 1.0 spielst, dann wird das nichts. Deswegen sage ich Bills.
Ja, sage ich auch. Wir haben letzte oder vorletzte Folge auch drüber geredet, ob... meine Stimme hört jetzt auf zu reden. Bin noch nicht ganz fit, ob Allen ein möglicher MVP-Kandidat ist. Nach letzter Woche wieder eher Richtung Nein, oder? Ich habe eher auch das Gefühl, vielleicht kriegen wir dieses Jahr jemanden, der nicht Quarterback spielt, der eventuell MVP werden könnte. Also so ein Jonathan Taylor, klar, Derrick Henry wäre auch ein Kandidat gewesen. Über den könnte man eventuell auch mal reden, oder?
Könnte man. Muss man jetzt aber nicht.
Okay, du glaubst, wir bleiben beim Quarterback.
Ja, okay. Ja, immer Quarterback. Das ist so unfair. Das ist echt so unfair. Auch Defense-Spieler hätten das mal verdient. Aber es ist
halt ja, klar.
Quarterback. Bist du jetzt sprachlos?
Hä? Mein Mikrofon war stumm. Ich hab gerade was gesagt, aber ich war stumm. Ich finde es auch ein bisschen unfair für die anderen Positionsgruppen. Ich glaube, der letzte Nicht-Quarterback war 2012 immer noch, ne? Adrian Peterson als Running Back. Ja. Sonst
das ist schon lange her.
Ja, du hast...
Schon ein paar Monde her.
Ja, der letzte Receiver... Oh mein Gott, muss ich wieder scrollen. Also bevor der letzte Receiver kommt, kommt ein Linebacker. 1986, Lawrence Taylor.
Ja, und das zu Recht. LT is in the house. Das war... Der war auf...
Das musst du mir erklären, das habe ich gar nicht mitbekommen. 1982 war ein Place-Kicker?
Ja.
Mark Mosley?
Das war wie bei Tipkick. Du hast oben drauf gedrückt und der Typ hat gezimmert.
Der war MVP?
Ja.
Ja. 71 Defensive Tackle Alan Page. Es wurde noch nie ein Wide Receiver. Da weißt du Bescheid.
Weißt du Bescheid.
Ja.
So. Kann ich jetzt einen Kaffee holen gehen?
Carsten, du bist entlassen, das hast du großartig.
1,40 mit einem Kaffee.
Ja, also, danke schön, dass du durchgehalten hast und so früh aufgestanden bist.
So wird ein Schuh draus. Also, wir hören uns dann Freitag. Und das wird, glaube ich, eine sehr, sehr lustige Kombination, weil was Mike noch nicht weiß, wir machen eine Menage à Trois. Wir machen es zu dritt. Wir machen es heftig, wir machen es wild. Denn Kollege Motzkus und geil, ich sitzen hier eingesperrt in einem Zimmer und werden uns mit dir beschäftigen, mein Freund.
Machen wir 6.30 Uhr früh, oder? Damit wir schnell sind mit der Folge.
Willst du eigentlich direkt auf den Kopf, oder was?
Ich, wieso? Roman war bestimmt dabei.
Du musst den mal sehen, wenn der, also davor ziehe ich ja meinen Hut, ne? Wenn wir Spiel 2 machen. Also das ist jetzt der Zustand, in dem ich jetzt bin. Es ist jetzt 10.29 Uhr, da ist Roman schon im Büro in Berlin. Das ist ein echtes Tier. Das ist ein echtes Tier. Aber der spricht auch morgens. 30, nee, ja? Der spricht morgens nicht.
6.15 Uhr schicke ich einen Link. Dann.
Ja, dann. Wir wissen, wo du wohnst, mein Freund. Wir wissen, wo dein Innenhof steht.
Das stimmt, so. Das stimmt.
Also, damit sind wir raus und wir hören uns dann am Freitag. Also, happy Thanksgiving, happy Football, happy life und happy wife und alles Mögliche.
So, macht euch eine schöne Woche da draußen.
Mike Stiefelhagen. Ist in der Haut. In der Haut. In der Haut. In der Haut. In der Haut.